Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen hellobahnen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Wenn ich nicht ganz so schreie, habe ich mehr Luft, um das in einem Atemzug, in einen Atemzug
Wenn du nicht so schreist.
Wenn ich nicht so schreie, schreien ist ja sowieso.
Sag das doch mal so ganz sanft, so. Hier ist die.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe. Am besten mit so einem, so, wo, wie ich dann auch so meine Hand so an meinem, weißt du, so die Hand, mein Kind so ein bisschen in meine Hand, mein Kinn so in dieser Journalistenpose, weißt du, so Daumen und Zeigefinger so vorne, so, weißt du, so Journalistenpose vom Gesicht.
Nee, weiß ich nicht.
Das sind diese Sachen, wie sich Giovanni Di Lorenzo immer fotografieren lässt, immer so,
weißt du. Zack. Sofort das Bild im Kopf.
Entweder mit so einer Brille, die Brille so in der Hand, weißt du so, ich bin intellektuell oder ich bin sehr aufmerksam. Aha. Mhm. So dann halt. Und dann ist es halt, hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil-urbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
So.
Also ich würde es mir nicht anhören.
Ich glaube, das schneide ich noch vors Intro. Schneide ich noch mal raus. Also, und
das ist gut. Das
ist, und dann schiebe ich es zu Spotify. Also, und dann gucken wir hinterher in die Statistiken, wie lange die Leute wirklich zugehört haben.
Ja, mega. Mm. Nee, das hat sich wirklich super boring angehört.
So, haben wir irgendwas erlebt? Nee, ich habe nichts erlebt. Ich bin nicht rausgegangen. Du arbeitest ja im Einzelhandel. Arbeitest du überhaupt im Einzelhandel gerade oder ist das
geschlossen? Ja, ich arbeite wieder im Einzelhandel und das ist praktisch wie so eine kaputte automatische Schiebetür, die immer auf und zugeht. Weißt du? Also, weil es ohne Scheiß alle fünf Tage auf und zu. Auf und zu. Wir haben auf, wir haben zu. Das war total krass und wild in den letzten Wochen, dass tatsächlich die Gesetzeslage sich alle fünf Tage geändert hat und wir mal komplett zu hatten und nur liefern gemacht haben. Dann hatten wir komplett auf, dann hatten wir wieder zu, aber mit Click und Collect. Jetzt haben wir wieder auf. Und wer weiß, was das Leben noch bringt. Also es bleibt
ja, ich
spannend.
Bin auch sehr gespannt. Ich meine, es werden ja so brachial viele Menschen. Also wir nehmen am Anfang Mai nehmen wir auf und es werden ja gerade mehrmals schon gab es Tage, wo 2 Millionen Menschen geimpft wurden an einem Tag.
Wahnsinn, oder?
Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich bin ja wirklich zugegebenermaßen mit sehr viel Pessimismus, was das angeht, ins Jahr gestartet. Also ich habe gerade gesagt, Leute, ey, solange kein Impfstoff im Laden steht, gibt's auch keinen Impfstoff und so. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich das dermaßen gut entwickelt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mit den Kindern und den Jugendlichen wird. Weil das sind dann so die Letzten, die noch gefährdet sind. Und wie schnell wir da dann irgendwie hinkommen. Ich bin echt sehr gespannt. Mhm. Jedenfalls habe ich positiv denkend, habe ich für spät, also in einigen Monaten, eine Woche Campingplatz in St. Peter-Ording gebucht. Ich weiß nicht, warum es St. Peter-Ording geworden ist. Aber ich dachte mir so.
Wo ist das überhaupt?
Das ist an der Nordsee oben, Schleswig-Holstein.
Ach, echt?
Ja. Und vielleicht ist das ja
schon. Ich
finde, das klingt halt, ja genau, es klingt halt so irgendwie auch so. Holle Rötulieu. Naja, ja, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Bist du geimpft, Alexandra?
Nein, ich bin nicht geimpft. Bist du? Hast du die Impfe?
Nee, ich habe aber Antikörper. Ich war ja krank. Mhm. Und habe vor ein paar Wochen, 2 Wochen, 3 Wochen, irgendwie sowas, Antikörper messen lassen bei mir. Und das sieht sehr gut aus.
Super.
Das heißt, ich bin einer von den Genesenen.
Ja.
Und jetzt werden irgendwie, auch zu Anfang Mai wollen sie dann ja Lockerungen wieder einführen, dass Genesene und Geimpfte, für die gelten dann Ausnahmen, beziehungsweise für die gelten die alten Sachen halbwegs wieder. Aber auch Genesene nur, wenn die Erkrankung nicht länger als 6 Monate zurückliegt. Das heißt, wenn du letztes Jahr im September flach gelegen hast, hast du überhaupt gar nichts davon gehabt jetzt gerade.
Mm.
Ja. Kommen wir zu den Fragen. Das ist doch alles ein Trauerspiel. Aber immerhin gehen die Inzidenzen runter. Das Argument von der letzten Sendung ist weg.
Ja, schade, gell? Das war so schön.
Wir fangen an mit einer Frage von, jetzt, Oliver. Vielleicht kann die Vrindheit mir einen Denkanstoß geben, was es mit diesem ständigen Individualismus auf sich hat. Warum müssen alle schneller, härter, Scooter sein? Warum muss der Urlaub authentischer sein? Warum muss der Kaffee extravaganter sein? Was ist aus dem guten Mittelmaß geworden? Was aus Genügsamkeit?
Ja, das finde ich einen sehr guten Denkanstoß, der von Oliver kam, der jetzt, glaube ich, nicht von uns so sehr zu erwarten ist. Also das fand ich eigentlich schon sehr, sehr anregend. Erstens, ich finde überhaupt nicht, dass wir in irgendeiner Weise eine individualistische Gesellschaft sind oder dass jeder individuell ist. Alle haben die gleichen scheiß IKEA-Möbel.
Ja.
Zu Hause. Schon in den 90er Jahren haben wir Jugendlichen immer die gleichen scheiß Diesel-T-Shirts mit dem Irokesenkopf getragen, die gleichen Schuhe, die gleichen Jeans, die gleichen Jacken. Irgendwie ist das ganze Leben so gleichförmig, die Produkte sind alle gleich. Mhm. Und ich glaube, in dieser Gesellschaft, in der alles so unerträglich gleich und gleichgeschaltet ist, ich meine nicht die Presse, aber die Produkte,
gleichgeschaltet, danke.
Ich glaube, in so einer Gesellschaft beginnt man in der Werbesprache das Wort Individualismus als Sehnsuchtswort zu begreifen.
Ja, natürlich.
Etwas, was es nicht gibt, wonach sich die Menschen aber sehnen und das ihnen dann in irgendeiner Form präsentiert wird, die keineswegs was mit Individualismus zu tun hat, aber bestimmte Bilder zu diesem Themenkomplex weckt.
Werbung zeigt dir immer die Sachen, die du selber nicht hast. Beste Beispiel ist Zigarettenwerbung. Zigarettenwerbung zeigt immer das Leben der Nichtraucher.
Ja. Ja, stimmt.
Ja. Sportlich, aktiv, schöne Zähne, geile Haut. Alles, was Raucher nicht haben, weißt du?
Ja. Ja, genau.
Kommt der nächste Raucher um die Ecke. Ich bin wohl sportlich aktiv. Ja, stell dir mal vor, wie aktiv du wärst, würdest du nicht rauchen. Ja, ich glaube auch nicht, dass es diesen Individualismus überhaupt gibt. Und darum wird halt so getan, als wäre es Individualismus. Wenn es den wirklich gäbe, ja.
Andererseits ist es, hat er ja auch einen Punkt, wenn er sagt, dass die Menschen so zwanghaft individuell sein wollen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was man so gerne bei sich unterstreicht. Ich weiß noch, in Polen damals war es so, wenn man den gleichen Rock hatte wie die Freundin, war das total geil. Das war das Tollste überhaupt, wenn man die gleichen Klamotten hatte, weil dann konnte man sich verschwistern. Dann konnte man sagen, hey, wir sind Zwillinge und wir haben was gemeinsam. Während man hier sagt so, bäh, hast die fette Sau gesehen, die hat das gleiche Kleid wie ich. Ich zieh das nie wieder an.
Ja.
So ist man eher hier drauf, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und da fragt man sich schon, warum möchten denn alle unbedingt originell sein und etwas ganz Besonderes sein? Und tatsächlich hat er ja recht, dass das Mittelmaß eher abgelehnt wird. Also niemand möchte an seinem Sterbebett sagen müssen, er hätte ein ganz normales Leben geführt.
Ja.
Weil heute muss es ja richtig intensiv zugehen. Du musst ein geiles Leben haben. Richtig geil muss das sein.
Durchgehend Instagrammable sein, ja.
Instagrammable. Du musst eine Weltreise gemacht haben. Du musst viele sexuelle Praktiken ausprobiert haben mit wechselnden Partnern. Denn Polyamorie ist in aller Munde. Und da muss natürlich diesen Trend auch mitmachen. Und dies und jenes. Und also so, was man so mitbekommt, weiß ich nicht, in Social Media oder so, sind die Leute tatsächlich voll auf der Suche nach so einem Leben, das voll von krassen Eindrücken ist und irgendwie ganz besonders intensiv. Und da fragt man sich schon, hat es denn an Wert verloren, wirklich einfach nur ein ganz normales, anständiges, ruhiges Leben zu führen?
Anständiges Leben, züchtig.
What's wrong with that?
Ein züchtiges Leben. Also genau. was wir da sehen, also gerade in den sozialen Medien, wir sehen ja nicht, also wir sehen da ja Extremismus. Das ist ja eigentlich,
natürlich.
Ne, das ist ja eigentlich, ist das ja Extremismus, was wir da sehen. Insbesondere diese ganzen Sachen, also jetzt was so, wo ich halt so hingucke, Vanlife, ne, dieses Zeugs, das ist halt alles völlig lächerlich. Also solche, es gibt, natürlich gibt's diese Orte, wo sie dann sich aus ihren Autos raus fotografieren vorm Wasserfall und sowas. Aber da stehen halt 20 andere Autos rum und alles liegt voll Müll und so. Und das zeigen sie natürlich nicht. Ich glaube, dass es diesen Zwang zum Individualismus gar nicht so wirklich gibt, sondern dass die meisten einfach, die leben halt ein stinknormales Leben. Also,
ja,
nee, ich,
ja,
nee, eigentlich, nee, stimmt Fall. Auch nicht. Die fliegen mit einem Billigflieger nach Mailand zum Shopping, weil sie denken, dass Shopping in Mailand irgendein Wert an sich ist. Nee, doch, die Leute sind auf der Suche nach irgendwas, ja.
Ja, und das kommt auch darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Also ich selber, ich komme ja eher aus so einer unterprivilegierten Welt oder aus so einer Lebenserfahrung. Und ich habe viele Jahre gedacht, dass ich mein Leben zu etwas ganz Außergewöhnlichem machen muss. Ich muss so jemand sein, über den man später Biografien schreibt. weil sonst habe ich umsonst gelebt. Ja. Sonst war dieses ganze Leiden für einen Arsch. Es muss alles irgendeinen Sinn gehabt haben und ich muss am Ende doch ein besonderes Leben haben. Und dann wurde man halt immer älter. So, scheiße, jetzt bin ich 35, Lady Gaga ist immer noch nicht aus mir geworden. Was mache ich denn jetzt? Und man schielt dann immer auf so Gleichaltrige, die super erfolgreich sind.
Ja.
Und
das heißt, du bist so alt wie Lady Gaga?
Nein, ich bin älter. Ich bin älter. Aber ja, ich hatte immer das Lady Gefühl, dass ich irgendetwas von dir. Dass ich irgendetwas wahnsinnig Tolles aus meinem Leben machen muss und ich bin so happy, dass ich das nicht mehr habe. Ich habe jetzt wirklich absolut Frieden damit geschlossen, dass aus mir nie ein Weltstar wird und dass ich einfach ein ganz normales Leben führe. Also ich habe einfach das gute Leben für mich definiert als ein Leben, das möglichst frei ist von Schmerzen, das voller Freude und Begeisterung über kleine Dinge ist. Weil das die großen Dinge nämlich sind, die kleinen Dinge und die Fähigkeit, sich daran freuen zu können. Mhm. Und ja, ich wünschte mir, dass viele Menschen diese Erkenntnis früher hätten, weil aus dem Gegenteil eigentlich nur Leid erwächst.
Ja, und ich weiß halt nicht, ob nicht viele Menschen diese Erkenntnis sowieso schon haben. Ich meine, wenn du dich so umguckst in deiner Stadt, Da laufen doch mehr normale Leute rum als irgendwelche bekloppten Instagram-Influencer, die sich irgendwie, weiß ich nicht, die sämtliche Haare zupfen und alles irgendwie mit glänzender Creme einreiben oder so. Das sieht man ja eigentlich auf der Straße nicht. Und vielleicht sehen wir da, also das ist ja so, diese sozialen Medien, das ist ja auch so ein ganz neues Phänomen. Das gibt's zwar schon ein paar Jahre, aber letztendlich ist es trotzdem ein neues Phänomen in seiner Wirkung auf die Gesellschaft. Und ich denke oft so, für uns fühlt sich das vielleicht so an, also wenn du lang genug drüber reflektierst, fühlt sich das vielleicht so, oder eben nicht reflektierst eher, fühlte sich an, als würde da ein Druck auf dich ausgeübt, als würde da, ne, so Zwang und FOMO erzeugt werden und so. Aber möglicherweise ist das einfach nur eine neue Entertainment-Industrie.
Ja, genau, also das ist es.
So, dass wir das einfach erstmal lernen müssen zu begreifen, dass diese ganzen Leute, die mit dem Bus am Wasserfall stehen, das sind nicht die Leute, die mit dem Bus in Urlaub fahren, weil sie Bock haben, mit dem Bus in Urlaub zu fahren, sondern die machen halt Entertainment aus was andere Leute ganz normal machen, aber eben nicht so extrem.
Ja, genau. Und
vielleicht müssen wir da einfach einen erwachseneren oder einen reiferen Umgang mitfinden mit diesen ganzen Phänomenen, um uns diesem Druck auch gar nicht erst zu beugen oder diesen Druck gar nicht erst zu empfinden.
Ja, wobei das noch lange dauern kann. Ich meine, guck dir mal das Fernsehen an. Das hat ja auch ewig gedauert, bis Leute begriffen haben, dass das eine Fiktion ist, was ihnen da in Filmen und Serien präsentiert wird.
Es gibt Leute, die haben das bis heute nicht begriffen.
Ja, eben.
Ja. Ja. Tja, och, wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage und die kommt von Tobias. Und Tobias fragt, warum sagt der Radiomoderator im Allgemeinen, weitere Informationen finden Sie unter www.sendername-domain. Es wäre doch viel praktischer, wenn er sagen würde, weitere Informationen finden Sie unter www.sendername/Sendungstitel. Das würde viel Rumsuchen ersparen. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall ist es etwas ökonomischer anders. Es geht ja überhaupt nicht wirklich darum, irgendwem noch mehr Informationen zukommen zu lassen, sondern es geht darum zu sagen, dass man mehr Informationen hat und den Sendernamen zu sagen.
Genau.
So, das ist es eigentlich. Mir hat mal eine Vorgesetzte, das ist viele Jahre her, da hat mir eine Vorgesetzte gesagt, Holger, es geht nicht darum, die Leute zu informieren, es geht darum, dass sie sich informiert fühlen. Und das wäre die gehässige Antwort auf diese Frage wahrscheinlich. Ich mache das auch nicht, weil es diesen Link meines Wissens gar nicht gibt. Also ich sag halt ne, auf unserer Webseite reihe1.de und wenn ich dann, ich wüsste gar nicht, ob es / die Sendung, die am Nachmittag läuft, überhaupt gibt, weil die auch keinen Namen hat. Mhm. So, ja. Ja. Aber eine gute Antwort weiß ich darauf gar nicht.
Ja.
Ich vermute mal, weil sich da noch niemand ernsthaft Gedanken drüber gemacht hat.
Ja. Und das ist wirklich auch eine ästhetische Frage, also Sprachästhetik und Ökonomik, wie du schon gesagt hast. Wer sich informieren will, wen das wirklich interessiert, der wird schon einen Weg finden, an die Information zu kommen.
Ist richtig, aber was Tobias vermutlich auch implizit bemängelt und da gar nicht rein, weil er schreibt, er würde viel Rumsuchen ersparen, das ist, dass die Webseiten von Hörfunksendern eine Katastrophe sind.
Ja, das sind sie.
Da findet man ja nichts. Und selbst bei so klar, bei Sachen, die so tun, als wären sie klar strukturiert, diese ganzen Inforadios, die es so gibt, Deutschlandfunk und so, am Ende hängst du da und denkst, ich habe doch eben ein Interview gehört. Das würde ich jetzt gerne nochmal nachhören oder nachlesen. Wo ist das denn? Und dann musst du dich auch wieder über alle möglichen Schritte klicken, bis du dahin gefunden hast. Und die Seiten sind halt einfach furchtbar. Und auch viele Jahre her, da war ich beim Relaunch einer Webseite dabei, da wurde die Webseite extra so designt, dass du rumsuchen musst. Das, ja, so praktisch als Wundertüte. Ne? So, ach, guck mal, was es hier alles gibt. So, ne? Aber ist halt kacke, wenn du nur mal schnell eine Information haben willst, dann hast du halt verloren, wenn du sagst, komm bei uns auf der Webseite vorbei. Ja. Jan fragt, mein Sohn hat gerade sein Seepferdchen gemacht. Das ist übrigens aus 2018. Januar 2018 sind wir gerade mit den Fragen. Mhm. In welchem Alter macht man das Seepferdchen?
Da ich keins habe, kann ich nur daraus schließen, dass man es ungefähr in dem Alter macht, wo man in der dritten Klasse ist oder in der zweiten.
Ja.
Ich habe nämlich die zweite Klasse übersprungen und ich glaube, dass man das da hätte machen können.
Du bist zwar wahnsinnig intelligent, aber säufst sofort ab. Ja. Irgendeinen Preis muss man zahlen. Mein Sohn hat gerade sein Seepferdchen gemacht. Welches Schwimmabzeichen habt ihr erreicht? Alle.
Echt?
Ja, so Seepferdchen, dann gab es, glaube ich, Freischwimmer, Fahrtenschwimmer, alle. Ich bin ein extrem guter Schwimmer.
Ich habe keins dieser Abzeichen und ich kann mich auch nicht erinnern, jemals das Angebot bekommen zu haben, so ein Abzeichen zu machen. Und dabei hatte ich von der zweiten bzw. dritten Klasse an immer Schwimmunterricht.
Nee, ja. Ich bin extrem unsportlich. Stimmt auch nicht. Ich fahre ja viel Fahrrad mittlerweile, auch oft auf Strecke, aber.
Hast du Fahrradführerschein?
Nee, aber eine Mofa-Prüfbescheinigung habe ich.
Okay, weil ich habe nicht mal einen Fahrradführerschein.
Sowas gab es dann auch irgendwann, stimmt. Nee, aber ich bin sehr unsportlich. Ich bin sehr unsportlich, ich bin sehr faul. Ich war in Sport immer so, ne, dann kriegst du immer so eine 3-, ne, weil. 4 ist irgendwie gemein, 3 ist eigentlich auch schon zu viel, 3-. Aber im Schwimmen war ich immer einer der Besten.
Wow.
Ja, ich bin ein extrem guter Schwimmer. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Atmen im Wasser und so, weil viele haben ja dann auch so Koordinationsprobleme. So, und schlucken dann Wasser, weil der Kopf zur falschen Zeit unter Wasser ist. Und habe ich alles nicht. Ist echt ganz witzig. Das habe ich immer gut gekonnt. Simon wüsste gerne, wie viele Lagen hat euer Toilettenpapier?
Ich habe keine Ahnung. 3, 4? Was ist normal?
Weiß ich nicht, was normal ist.
Hauptsache es sind Schäfchen, Kätzchen und Wölkchen drauf. Alles andere interessiert mich null.
Meins hat 3?
Das hast weiß du jetzt ich. Eins zur Hand?
Nee, aber ich weiß das, weil es gibt's nur in 3-lagig. Ich kaufe halt immer Recyclingpapier und das habe ich noch nie in was anderem als 3-lagig gesehen. 2-lagig ist mir zu wenig, dann hast du zu oft einfach einen Finger in der Poperze. Das ist irgendwie komisch und mehr Lagen habe ich noch nicht gesehen und würde ich wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil 3 reicht ja. Ich habe neulich habe ich zum ersten Mal in meinem Leben mitbekommen, also wirklich auffällig mitbekommen, dass es Klopapier mit Geruch gibt.
Wusstest du das nicht?
Ich habe das irgendwie nie.
Du lebst im Westen und weißt das nicht. dass es hier duftendes Klopapier gibt.
Ich habe das nie so, vielleicht, ich hatte ja zwischenzeitlich, war mein Geruchssinn ja weg wegen Covid-19. Und vielleicht kommt es daher, dass ich das dann so intensiv wahrgenommen habe, weil ist das schon immer da, aber war so ekelhaft. Wer macht denn sowas? Naja.
Ja, es ist schon eklig. Es ist eklig und das riecht ja auch wirklich ekelhaft. Das ist ja nicht so, dass du, also weißt du, es gibt ja so Raumdüfte oder Duftkerzen. Ja, muss man jetzt kein Fan von sein, aber manche riechen ganz okay. Kann man tolerieren, wenn das irgendwo rumsteht. Aber dieses Klopapier ist ja wirklich widerlich.
Ich bin nicht sicher, ob es, also es ist mindestens gleich auf mit Weichspüler.
Ja, genau, dieser Duft.
Arme-Leute-Parfüm.
Der macht, dass einem so auch ganz schwindlig wird. Also zumindest mir wird davon ganz schwindlig.
Ja, ja, Weichspüler, das ist auch so, ich glaube ja, dass es da so eine Art Evolution in der Duftnutzung gibt. Weichspüler, wenn Mutti die Wäsche noch macht, dann irgendwann kommt dann Deo obendrauf. Ne? Das sind dann so die 16-, 17-Jährigen, die ja gleichzeitig nach Weichspüler von Mutti und stark parfümiertem 72-Stunden-Deo riechen.
Der ihren Schweißgeruch überbringt.
Wo ich dann auch immer denke, braucht ein Deo für 3 Tage, Alter?
Ja, eben die Leute, die sich nicht waschen.
Und dann entdeckt der Jugendliche das Eau de Toilette. Und wo jeder normale Mensch irgendwie sich so einen Spritzer aus der Flasche auf den Hals macht, macht halt der Jugendliche sich 3 rundrum oder mehr.
Lass nicht checken.
Und dann noch ein bisschen auf die Arme, genau. Und also furchtbar. Das ist echt furchtbar. Aber das Schlimmste finde ich immer noch Weichspüler. Den Weichspülergeruch empfinde ich wirklich als belästigend. So dieses Deo und Eau de Toilette und so habe ich keine Probleme mit, egal in welcher Intensität. Da muss ich dann halt nur manchmal lachen, wenn dann letztens war ein Auto vor mir, da saß dann auch 3 so halbstarke, nennt man sie, glaube ich, da, drin. Und das hat gestunken wie eine Parfümerie. Wirklich. Der hat das Fenster und ich war dahinter womit bin ich denn gefahren? Ich war so ein Leihroller unterwegs, glaube ich. Und habe gedacht, was stinkt denn hier so? Ja, das waren die. Nee, aber Weichspüler geht gar nicht, finde ich. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie man so riechen will. Das verstehe ich nicht.
Ich glaube wirklich, dass es so etwas gibt wie Geruchslegastheniker.
Okay.
Also Leute, die, nicht Legastheniker, so ein Quatsch. Ich meine so Geruchsgrobmotoriker oder so Grobolfaktoriker.
Grobolfaktorik.
Ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Einfach Leute, deren Nase stumpf ist für Gerüche. Ich kenne ja auch solche Exemplare, gewisse Kunden in der Buchhandlung, da denkst du, die können unmöglich etwas riechen, weil so wie die stinken, würden die sich in den Kopf schießen, wenn die wüssten, dass die so riechen.
Was natürlich auch sein kann, gibt's vielleicht auch, ich weiß gar nicht, gibt halt Leute, die haben halt panische Angst davor, nach irgendwas anderem, überhaupt sich selbst zu riechen, ne? Obwohl, das sind vermutlich so wenige, also so, es wird ja mehr Weichspüler. Und ich verstehe überhaupt nicht, es gibt ja Weichspüler ohne Geruch und der spült auch weich. Ich hasse alles.
Oh.
Tobias fragt. Der Holger hat gerade, also damals, auf Twitter darauf hingewiesen, dass er kein Problem mit Typen hat, die sich die Nägel lackieren. Also ich habe geschrieben, ich habe ja kein Problem mit Typen, die sich die Nägel lackieren, aber wieso nehmen die fast immer so fiese Farben? Tobias wüsste jetzt gerne, welche Farben sind denn so fies? Welche Farben sind für ihn angemessen? Finger- oder Zehennägel?
Also es geht um Männer, die sich die Nägel lackieren.
Genau, und ich habe gesagt, fiese Farben. Und ich sehe extrem oft Männer mit lackierten Nägeln. Das ist dann entweder schwarz, was ich halt vollkommen so, ja, du hast Sartre gelesen. Das weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen so bemüht. Also schwarz finde ich bemüht. Und was ich extrem oft sehe, sind so komische Türkistöne. Und da frage ich mich dann immer so, warum macht ihr das? Ich meine, lackierte Nägel sind auch ein Kleidungsstück. Und das sollte ja auch zu irgendetwas passen. Und ich finde so Türkis, wenn du dann nicht auch noch türkise Klamotten anhast, ich finde das furchtbar.
Ja, das passt zu wenig, genau. Ich frage mich, wo du diese Männer siehst. Ich habe solche Männer seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich kannte die halt vorher aus der Gothic-Szene. Ja, woher sonst? Das waren immer so androgyne, dürre, insektenartige Kerle, die halt diesen auch geil abblätternden schwarzen Nagellack hatten. Meistens dann noch so eine Emo-Frisur mit Zuckerwasser hochgestylt. Und ja, das sah schon geil aus. Aber als erwachsener Mensch will ich sowas eigentlich nicht mehr sehen.
Ja, als Erwachsener.
Wobei ich niemandem absprechen möchte, Nagellack, so, jeder soll machen, was er will.
Ja.
Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, das irgendwie ästhetisch ansprechend zu finden in meinem hohen Alter.
Ja, ich weiß, es gibt ja durchaus schöne Farben. Es gibt so sehr schöne Brauntöne, wie ich finde. Aber das sind halt alles auch Geschmacksurteile. Von daher ist die Frage ist halt auch vollkommen egal. Wenn ich eine Farbe fies finde, finde ich die fies. Da habe ich nichts zu erklären.
Ja, du magst zum Beispiel lila nicht und
nee,
pink nicht.
Grau,
das sind
grau.
Meine absoluten grau. Lieblingsfarben.
Bah, weg hier, schnell die nächste Frage, komm. Der Sven schreibt, immer wenn ich einen Text schreibe, versuche ich mir den oder die LeserIn vorzustellen. Stellst du, Alexandra, dir deine Leser auch vor? Und wenn ja, wie? Und machst du, Holgi, das beim Radio oder beim Podcasten auch? Wie sehen deine Hörer in deiner Vorstellung aus?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also bis jetzt war es so, dass ich mir tatsächlich immer Leute vorgestellt habe, und das ist der Tatsache geschuldet, dass ich ja durch Twitter Berühmtheit erlangte. Ich weiß nicht, ob ich diese Story schon mal erzählt habe. Lustigerweise wissen das die Vrindhörer gar nicht, weil das eine andere Ära war. Das war ja so eine ganz lustige Geschichte. 2009 habe ich angefangen zu twittern, weil ich irgendwo auf einer Seite von einer Künstlerin, die ich sehr schätzte, gelesen habe, dass Twitter total geil ist für alle, die irgendwas mit Kunst erreichen wollen, die Menschen damit erreichen wollen.
Also vor allen Dingen, wenn Hass deine Kunst ist, ja.
Nee, das war ein ganz anderes Twitter.
Ja, ja, ich weiß,
ganz eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich mich dann da angemeldet und festgestellt, geil. Da habe ich auch gleich ein paar Leute gefunden, die schon länger meinen Blog gelesen haben.
Mhm.
Was ich einfach cool fand, weil das war schon so eine Stammleserschaft, die mich da in diese Twitter-Welt eingeführt hat. Und ich hatte halt immer mehr Follower und immer mehr und es wurden immer mehr. Und ich habe halt lustig getwittert. Ich war so eine lustige Twitterin, die immer so Bonmots von sich gegeben hat. Und irgendwann passierte das Unglück. Es war total krass. Das hat mich getroffen und noch einen anderen, den Vergrämer. Das ist der über das Buch darüber geschrieben hat, wie er von einer Wanderbaustelle verfolgt wird.
Ich habe auch irgendwie nicht mitgekriegt, aber klingt gut, ja.
Habe ich schon mal erzählt in der Brindheit. Jedenfalls hatten wir über Nacht Tausende von Followern bekommen. Irgendjemand hatte uns so eine Spam-Bombe geschickt.
Oh. Mhm.
Und ich hatte auf einmal, weiß nicht, über Nacht 10.000 Follower, was damals noch viel war. Und so dumm wie die Leute damals waren, kam dann dieser Effekt zustande, aha, 10.000 Follower, die muss ja gut sein, dann folge ich der auch mal. Und dann stieg das ohne Ende auf 20.000 Follower. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Und das Geile ist, ich wusste ja die ganze Zeit, dass die Hälfte davon mindestens Fake-Follower sind. Das sind Bots. Schlicht Bots.
Ich kenne auch Leute, die haben sich einfach mal ein paar tausend Follower gekauft und dadurch dann an genau den Effekt willentlich ausgelöst, den du da beschreibst, ja.
Genau, und die Sache ist, ich habe das nicht ausgelöst. Das hat mich wirklich getroffen. Irgendjemand hat sich gedacht, der erlaubt sich einen Spaß oder tut uns was Gutes oder keine Ahnung was. Wir wussten auch nicht, woher das kommt. Das war wirklich wie eine Plage.
Ja.
Und witzigerweise habe ich dann auf dieser Grundlage einen Buchvertrag bekommen, weil ich bin ja ein Twitter-Star. Twitter-Diva.
Super.
Mega, einfach nur mega geil. Und es war einfach Zufall, dass ich schreiben konnte. Das war wirklich reiner Zufall. Konnte keiner wissen. Also, dass ich diese vielen Follower hatte und gleichzeitig schreiben konnte. Jedenfalls, wie auch immer. Also, diesen Vertrag hätte ich ja damals auch nicht bekommen, wenn ich vorher nicht auch schon mit Texten auf mich aufmerksam gemacht hätte. Und das war immer in diesen kleinen Berliner Lesezirkeln. Weißt du, so Lesebühne, Kleinkunstbühne, tralala. Da war ich ständig in Berlin und habe da gelesen. Mhm. Vor einem Publikum, das direkt aus Twitter kam. Und das waren Leute, die habe ich geliebt. Das waren wunderbare Leute. Und die hatte ich immer im Kopf, wenn ich mein Buch geschrieben habe. Also jedes Mal, wenn ich was geschrieben habe, habe ich mir vorgestellt, wie die vor mir sitzen, wie die sich alle einen ablachen und dann später sagen, ah, du musst ein Buch schreiben, bla bla bla. Und so mit diesen Leuten, die mir wohlgesonnen sind im Kopf, konnte ich super schreiben. Und bei meinem zweiten Buch, wo ich diese Leute nicht mehr so hatte, weil ich auch diese ganzen Lesungen nicht mehr gemacht habe, da haben sie gefehlt. Da hatte ich tatsächlich nur einen abstrakten Leser vor Augen. Mhm. Und das hat wirklich nicht so gut funktioniert.
Ja, wir Radioleute kriegen gesagt, wir sollen, wenn wir moderieren, das so machen, als würden wir es unserem Freund erzählen oder einer Freundin erzählen. Also uns einfach vorstellen, dass auf der anderen Seite des Pultes, also des Tisches, wo das Mischpult drin ist, ein Freund oder eine Freundin steht, der oder dem wir das erzählen können. Das mache ich aber nicht, weil das kann ich nicht. Das gibt mein Gehirn nicht her.
Aha.
Darum bin ich nicht unterhaltsam, wenn ich alleine moderiere. So. Punkt.
Also wenn du, hä? Moment mal. Du bist nicht unterhaltsam?
Wenn ich alleine moderiere.
Weil du dir nicht vorstellen kannst, mit wem du da sprichst.
Genau.
Aber kannst du dir denn beim Podcasten vorstellen, mit wem du sprichst?
Naja, ich spreche ja mit dir.
Also du sprichst ja mit mir, ja, okay. Aber kannst du dir die Leute vorstellen, die dir zuhören?
Nein.
Auch wenn du sie kennst? Auch wenn du fünf Leute oder so kennst, wo du weißt, die hören regelmäßig?
Ich weiß ja gar nicht, ob die genau das jetzt dann hören. Also das ist nicht, das schafft mein Gehirn gibt das nicht her. Ich weiß nicht warum, aber das ist nicht, mein Gehirn kann das nicht. Es ist irgendwie, weiß ich, ich empfinde das auch gar nicht als so schlimm, weil ich dadurch dann auch nicht Gefahr laufe, es so zu machen, wie ich gerade glaube, dass Klaus Dieter es gut finden könnte, weil ich mir gerade vorstelle, dass der zuhört oder so. Aber es ist ganz interessant, aber das habe ich nie gekonnt. Ich habe es nie geschafft, mich hinzustellen und mir dann irgendwie einen Freund zu imaginieren, dem ich da irgendwas erzähle. Weil vor allen Dingen, wenn ich irgendwem irgendwas erzähle, dann erwarte ich auch, dass er reagiert. Also macht er aber nicht. So, dann erzähle ich es halt so ins Nichts. Und darum, ich bin eher ununterhaltsam, wenn ich alleine irgendwie eine Sendung moderiere, wenn ich monologisiere sozusagen. Ich fühle mich dann auch nicht wirklich wohl. Ich fühle mich wohl im Dialog.
Ich glaube, mich würde das auch total verunsichern, wenn ich zum Beispiel beim Podcasten immer genau vor mir hätte, wer zuhört.
Ja.
Weil es sind ja die unterschiedlichsten Menschen.
Ja. Eben.
Das sind 50-Jährige, vielleicht eine 80-Jährige, vielleicht ein 14-Jähriger. Und wenn ich mir vorstellen muss, dass ich zu all diesen verschiedenen Zielgruppen spreche, das würde mich, glaube ich, also wenn ich das wirklich mir so vorstellen, visualisieren würde, das würde mich total hemmen, weil ich dann nicht mehr wüsste, wie ich formulieren soll.
Ja, und es gibt ja so richtig Marktforschungspersonae, wo Radiosender hingehen und den Durchschnittshörer oder die Durchschnittshörerin für sich definieren lassen. Von Marktforschern irgendwie wird das gemacht. Und dann hast du wirklich einen Sender, der sein gesamtes Programm ausrichtet an einer 38-jährigen Akademikerin, alleinerziehend, die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in dem und dem Stadtteil wohnt und so ein Einkommen hat und so eingerichtet ist und so. Da gibt's dann richtig, wird dann richtig visualisiert und so. Und es gibt halt Sender, die machen das. Ich habe zum Glück noch nicht bei so einem gearbeitet. Und da kannst du dir dann halt diese Figur vorstellen, was ich auch irgendwie, ich finde das alles total creepy irgendwie. Ich meine, wenn ich irgendwo bin und eine Sendung moderiere und habe halt kein Publikum unmittelbar vor mir, dann über mich, das ist ja Informationsübermittlung, die ich da mache. Ja? Wenn ich da alleine stehe, dann bin ich dazu da, Informationen zu übermitteln. Das heißt, ich sage, das war jetzt dieses Lied von diesem Künstler, der ist dann und dann auch auf dem Konzert in der Stadt, da können Sie ja mal vorbeischauen, es ist 16.30 Uhr oder irgendwie sowas. So, das ist das eine. Und das andere, was ich mache, ist halt mit Menschen reden, also mit Menschen interviewen oder mit Korrespondenten sprechen oder sowas. Und dann brauche ich das nicht, dann muss ich mir nicht vorstellen, für wen ich das mache. Dann mache ich das, wenn ich ehrlich bin. Ich mache das hier für mich. Ich mache das nicht für irgendwen. Ja, sobald ich anfange, das für irgendwen zu machen, fange ich an, darüber nachzudenken, wie ich es denn am besten machen könnte.
Ja.
Ja, und das ist dann, kommt dieses Gleichnis vom Tausendfüßler, den man fragt, wie er denn mit diesen vielen Beinen laufen kann, ohne zu stolpern. Ich habe Spaß daran, mit dir diese Sendung hier zu machen. Da habe ich Spaß dran. Und ich habe einfach nur unglaubliches Glück, dass du auch Spaß daran hast. Und es ganz viele Leute gibt, die auch Spaß daran haben und sagen, für den Spaß kriegst du eine Mark von mir. Das so, ja. Und das ist auch okay. Also das, ich hab ja relativ früh im Leben auch schon gemerkt, dass es irgendwie mein Purpose hier auf der Welt zu sein scheint, dass Leute Spaß an mir haben können oder mit mir haben oder durch mich haben können und so. Aber das am besten merkt man das, ich mache ja auch nur Themen, wenn ich jetzt nicht gerade hier so eine Unterhaltungssendung produziere, wie wir jetzt hier machen, ich mache ja auch nur Themen, die mich interessieren. Also ich kriege jede Woche Mails von irgendwelchen Leuten, die sagen, hier, guck, oh, hier, ein tolles Thema, ich habe hier ein Buch geschrieben über das will keiner veröffentlichen, aber vielleicht willst du ja mal drüber reden und weiß der Geier was. Und es ist halt total oft so, ich denke, ja, es ist halt ganz schön, aber das interessiert mich halt nicht. Das ist so, mich interessiert fast alles, aber eben doch nicht alles. Und das ist, ja. Und ich habe dann auch keine Lust, Interesse zu heucheln, was ich natürlich kann. Ich habe 20 Jahre Radio gemacht. Ich kann so tun, als würde ich mich für alles interessieren. Ich würde gerade sagen, und so tun, als würde ich alles zum ersten Mal hören. Das Problem ist, die meisten Sachen höre ich ja jedes Mal zum ersten Mal, weil ich immer wieder alles vergessen habe.
Ja.
Was dann Glück im Unglück ist. Wie kamen wir denn jetzt hier hin? Schnell, schnell weg, schnell zum Obst. Der Martin war einkaufen und fragt sich, warum steht auf meinem Kassenzettel Äpfelgrün? Obwohl im Deutschen das Adjektiv eigentlich vor Substantiven steht. Siehe auch Gänsehautfeeling pur oder Joghurt mild bzw. räudig. Gänsehautfeeling pur, ja.
Ja, geil.
Das ist aber so Werbesprech, ey, da krieg ich.
Vrind, geil urban.
Nee, Unterhaltungsmatinee, geil urban. Wir könnten den Leiter Einkauf fragen. Ja, ob er einen Hammervorschlag für uns hat, mit dem wir dann Steine wacker zertrümmern können.
Ja, Martin, kommst du wirklich nicht drauf? Der Apfel ist ja nur die Kategorie und grün ist die Spezifizierung. Also das ist halt die Ausprägung von Apfel. Und das ist ja auch keine Sprache im eigentlichen Sinne, wenn Lebensmittel gelabelt werden, sondern das ist einfach eine Art, die Dinge zu sortieren.
Auf dem Kassenzettel ist keine Sprache.
Genau, genau.
Kassenzettel allerdings, ist keine Literatur.
Bringt er mich schon auf eine interessante Abzweigungsfrage, und zwar, man sagt ja mal geschnitten Brot, ne? Wieso denn nicht geschnittenes Brot? Woher kommt das? Brot geschnitten, okay. Ja, aber daraus folgt ja nicht geschnitten
Brot. Das ist Dialekt. Das geht weg wie geschnitten Brot. Das ist halt Dialekt, was Dialektartiges.
Mm.
Das geht halt ab wie Schmitz Katze. Du sagst ja auch nicht wie die Katze der Schmitzens.
Ja.
Ja, also, ja. Ja, auch schöne Frage. Von MJ12 Zyfex. Die Frage: Transhumanismus? Transhumanismus. Was meint ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist.
Ja, ich wollte dich auch gerade fragen, was soll das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber wir können ja überlegen, was es sein könnte.
Das ist das nicht, wenn man sich so Sachen einpflanzen lässt so und seine, also so, weißt du, so
ja,
Chips
also
und
wenn,
so, dass man.
Wenn der Mensch so die Grenzen des Menschlichen überschreitet,
genau.
Durch diverse
und zwar,
Körpermodifikationen.
Genau, und zwar physikalisch überschreitet, weil alles andere wäre Transzendenz, ja.
Ja.
Aber
ja, genau.
Keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Aber also wenn es jetzt irgendwie was gäbe, was ich mir in den Kopf meißeln lassen könnte, was mich irgendwie nachts sehen lässt oder weiß der Geil, was würde ich machen? Sowas finde ich cool.
Finste, weil wir haben uns über diese Frage Schommel in einer Vrindheit unterhalten.
Ja. Und da fand ich das nicht.
Da ging es so um Body Enhancement und sowas, Bio Enhancement.
Ja.
Und da haben wir uns, glaube ich, darauf verständigt, dass es so geil gar nicht wäre, weil wenn du der Einzige bist, der über diese Fähigkeit verfügt, kannst du dich mit niemandem wirklich darüber austauschen.
Das
und
stimmt.
So eine Fähigkeit, ob die wirklich so geil ist, sei mal dahingestellt.
Da hast du recht. Aber trotzdem. Irgendwie im Dunkeln sind Laseraugen und so. Uah. Wir haben zwei Fragen bekommen von Martina. Die eine Frage lautet: Wie lernt ihr, beziehungsweise wie habt ihr gelernt, als ihr euch Zeug für die Schule reinpressen musstet? Seitenweise auswendig lernen, kluges Raten oder hattet ihr tatsächlich Strategien wie Mindmapping, Gruppenlehren oder Lernen oder so ein Zeug?
Das ist eine ganz super schlimm. Frage.
Ganz schlimm.
Ja, ganz schlimm. Ich muss sagen, dass ich meine gesamte Schulzeit über nicht gelernt habe.
Ja.
Nicht, weil ich so schlau war und alles aufgesogen habe. Nö, ich hatte auch richtig beschissene Noten. Ja. Ich bin immer so richtig auf dem letzten, wie sagt man, also es hing immer am, meine Versetzung in die jeweils nächste Klasse hing immer am seidenen Faden. Ich hatte Fünfen, ich hatte Vieren. Mhm. Manchmal mit sehr viel Glück, weil es ein Laberfach war, wo ich viel fantasieren konnte, hatte ich eine 3. Und ich hatte halt so meine rettenden Fächer Kunst, Musik, Deutsch, wo ich immer eine 1 hatte.
Mhm.
Wirklich aus Talent. Das war nichts anderes. Das hatte nichts mit Lernen zu tun. Ich konnte es einfach. Und deswegen habe ich in der Schule nie gelernt, wie man lernt. Keine Ahnung, wie die anderen das gemacht haben.
Ja.
Dieses Lernen habe ich dann erst mir zugelegt im Studium, glaube ich. Und da habe ich mich nicht nach dem gerichtet, was andere so gemacht haben, sondern ich bin da ganz analytisch rangegangen. Also ich hatte einen nicht zu bewältigenden Text, also irgendeine Textmasse, die mich furchtbar erschrocken hat, weil die Fülle mich überwältigt hat. Und dann habe ich geschaut, okay, kann ich da Ordnung reinbringen? Kann ich das analysieren? Kann ich das in Teile aufstückeln? Wo sind Ähnlichkeiten? Wo sind Unterschiede? Dann vielleicht auch mit farblich markieren, aber nicht so wie die Mädchen, sage ich jetzt mal, immer mit ihren bunten Textmarkern, weißt du? Hauptsache, es ist alles lila und gelb und grün und blau.
Und Kringelchen schon als I-Punkte.
Und Kringelchen und Herzchen, sondern wirklich systematisch. Also, dass bestimmte Kategorien eine bestimmte Farbe bekommen und so. Und was ich dann gelernt habe im Laufe meines Studiums oder auch Lebens ist, dass es beim Lernen darum geht, die Perspektive zu verändern. Das heißt, wenn du einen abstrakten Text hast, versuche aufzuzeichnen, was du da
schön, ja.
Was du da hast. Und das muss nicht unbedingt jetzt so ein Diagramm sein oder so ein Ding, weißt du, wo mit Pfeilen irgendwas erklärt wird. Mhm. Das kann auch total abstrakt sein, so wie manche Künstler Musikstücke als Bild gemalt haben. Ja? Ja. Sowas kann es sein. Es muss einfach nur eine Verbindung zu dir haben. Du musst es fühlen. Und im Grunde sind die Dinge nie schwer, sondern sie sind nur neu. Also muss man versuchen, sie sich selbst weniger neu zu machen, indem man sie immer anknüpft an etwas, was man schon kennt, egal wie rudimentär es damit losgeht. Und wenn man zum Beispiel eine Sprache lernt, kann man sagen, dieses Wort ist mir zwar fremd, aber wenn ich mir das so genau angucke, sieht es schon aus wie das Wort Wolke, das mir gut bekannt ist. Halt nur anders, Wolkel oder so.
Ja.
Und so kann ich mir das merken und darauf dann aufbauen. Also, aber Perspektive verändern ist ganz, ganz wichtig.
Gute Idee.
Du kannst die Sachen rückwärts, also je nachdem, was du lernst, wenn du ein Musikstück lernst, ist es gut, eine Melodie nicht nur vorwärts zu spielen, sondern sie auch rückwärts zu spielen, weil das Gehirn dann so richtig in Bewegung gerät und versucht, die Sachen zu kapieren. Und ein Perspektivwechsel kann auch darin bestehen, dass du die Sachen nicht nur von einem Buch in dein Hirn kommen lässt, sondern dass du sie aus deinem Hirn heraus jemandem erklärst.
Ja.
Das ist ja auch ein Perspektivwechsel, indem du dich in einen Nichtwissenden versetzt und versuchst, denn das zu erklären. Also das sind alles solche Strategien, die ich super finde und die auf jeden Fall besser sind als auswendig lernen. Einfach Perspektive ändern und versuchen, das Thema aus so vielen Winkeln wie möglich zu betrachten.
Ja, ich habe mir geht's ähnlich. Ich habe in der Schule auch nie das Lernen gelernt. Das kam bei mir erst sehr, sehr spät. Ich habe irgendwann Mitte der Zehnerjahre, also wie heißt das, der Zehnerjahre? Mitte der Zehnerjahre habe ich ja angefangen, an der Fernuni Hagen Psychologie zu studieren. Und habe gedacht, ich muss irgendwas muss ich haben, weil das ist halt berufsbegleitend gewesen oder als Teilzeit-Dingsi. Irgendwas muss ich machen, damit ich mir das Basiswissen, was ich so brauche, in den Kopf hämmern kann, vor allen Dingen. Weil das ist ja Bachelor-Niveau ist ja, das ist ja nix. Also da, ne? Und bin dann zu so einer Nachhilfeschule gegangen, die gibt's hier in Berlin, Lernwerk heißen die. Die hatte ich kennengelernt, also die Chefin habe ich kennengelernt, mit der hatte ich auch eine Radiosendung gemacht. Das ist eine Nachhilfeschule, wo du vor allen Dingen erstmal das Lernen lernst und dann erst den Stoff.
Ah ja,
und das schön. Fand ich ganz cool. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, hier Swantje, kannst du mir das Lernen beibringen? Ja, ja klar, ne? Weiß nicht mehr, was gekostet hat, kostet halt so und so viel Euro pro Stunde. Machen wir. Und dann hat sie mir das Lernen beigebracht. Und dann guckt sie halt erstmal, sie hat so verschiedene Lerntypen identifiziert und meinte, okay, hat halt so wirklich mit mir gesprochen, mit mir so ein bisschen was hin und her gemacht, ein bisschen was gespielt und so. Und meinte, okay, du musst dich bewegen und reden. ja, dann lernst du was. Sonst lernst du nichts. Und meinte dann auch irgendwann, ne, du hast doch immer nur in der Schule gesessen, du hast auch immer Anschiss gekriegt, weil du die ganze Zeit mit irgendwas rumgespielt hast und unkonzentriert ausgesehen hast und so. Und ich, ja, genau. Sagt sie, ja, das waren die Momente, in denen du konzentriert warst. Mhm. Und stellt sich raus, stimmt. Wenn ich nicht mit was spielen kann und so, bin ich unkonzentriert. Und das fand ich irgendwie schon mal ganz cool. Also, dass sie meinte, ja, du musst es reden, sag's dir. Ja, was du wissen willst, musst du dir sagen. Darum rede ich so viel, darum unterbreche ich auch so viel. Also, es ist ein oft gehörter Vorwurf, wenn ich irgendwelche Leute interviewe oder sowas, der fall den Leuten doch nicht immer ins Wort. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich das mache, mache ich das, weil ich sonst nicht verstehe, was die sagen.
Ja.
Jetzt nicht auf einem akustisch verstehen, sondern wirklich auf so einem Lernniveau verstehen. Mhm. Das ist so das eine Ding. Und ansonsten, also von der habe ich dann auch zum ersten Mal beigebracht gekriegt, wie man mit so Karteikästen lernt. Es gibt halt Sachen, die musst du einfach bingen. Die musst du auswendig lernen. Vokabeln, ja, genau. Grammatik, das muss man auswendig lernen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das hat die mir beigebracht. Und wie man anhand von, also wie man mit Texten arbeitet. Sie meinte, naja, du hast ja immer ein Inhaltsverzeichnis in so einem Buch zum Beispiel. Das gehst du mal durch und stellst dem Inhaltsverzeichnis Fragen und die beantwortest du dir dann, indem du ins Buch guckst, sozusagen. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. Und das Ganze dann verknüpft mit einer Mindmap. So lerne ich mittlerweile. Also wenn ich ein Fachbuch habe und das wirklich durchdringen will, dann stelle ich aus dem Inhaltsverzeichnis Fragen an das Buch und beantworte mir die dann so auf einer Mindmap. So, und dann habe ich das verstanden. Und ich muss dabei aber die ganze Zeit brabbeln, was ein bisschen schwierig ist.
Aber ich finde das echt interessant, weil das,
und der
das
Witz,
macht natürlich total
der Witz
Sinn
ist jetzt, für dich. Nachdem die mir das beigebracht hat, wie man lernt, habe ich bei ihr nochmal einen Spanischkurs gebucht. Also bei einer anderen Lehrerin, bei ihr habe ich einen Spanischkurs gebucht. Und ich kann heute noch, ich habe praktisch die ganzen Vokabeln vergessen und so. Aber ich habe es heute noch, wenn ich dann irgendwie mal in Spanien bin, war ich jetzt ein paar Jahre nicht, aber wenn ich dann mal in Spanien war, ich habe gesagt, okay, dieser Satz, das ist die und die Vergangenheitsform oder so. Also ich habe die Grammatik, die spanische Grammatik habe ich immer noch ein bisschen im Kopf gehabt. Jahre danach, 10 Jahre danach oder sowas. Das fand ich wirklich einen ganz, ganz interessanten Effekt. Und hinterher hat mich sehr geärgert, dass mir das nicht jemand beigebracht hat, als ich vielleicht 13, 14 gewesen bin. Weil dann hätte mich die Schule nicht nur moralisch am Arsch lecken können, sondern auch inhaltlich. Dann hätte ich das Ding einfach auf der linken Arschbacke abgewettert. Weil ich weiß nicht, ob alle Schule so ist. Damals war es so, also die ganzen Nachbarschulen, die man so kannte, da kannte man ja auch Leute, die Stoff hatten und so. Das war zumindest in der Zeit, in der ich in die Schule gegangen bin, in den 1980er Jahren. Das ist, im Grunde ist das eine Zumutung, eine intellektuelle Zumutung, die Unterforderung, die einem da auf dem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen zuteil geworden ist.
Und Unterforderung?
Ja, absolut. Und das war nur anstrengend, weil niemand wusste, wie man lernt.
Ja.
Nur deswegen war das anstrengend. Alles andere war verdammt nochmal. Und dann hätte ich dann sogar noch Spaß an Latein entwickelt und würde es aber heute genauso überflüssig finden, wie ich es finde, weil es ist halt total überflüssig, Kindern sowas beizubringen.
Ja.
Nein, kommen jetzt die ganzen Humanisten. Nein, da lernt man die Struktur von Sprache und man lernt Logik und man kann hinterher viel besser romanische Sprache. Ja, dann lern halt die Struktur einer Sprache, die du sprichst. Lern Logik, das ist ein Fach.
Ja.
Und lern eine romanische Sprache, mit der man was anfangen kann.
Exakt.
Das ist halt alles so. Ja, ich hätte nicht Geschichtswissenschaften studieren können, wenn ich nicht das Latinum gemacht hätte. Ja, das kannst du dann halt auch machen, wenn du anfängst, Geschichtswissenschaften zu studieren. Ne, die Volkswirte müssen auch erstmal Rechnungswesen lernen, das machen die auch in 2 Wochen.
Ja.
Ja.
Ja, diese Lerntypen, also da sagst du echt was. Also, dass du so ein Labertyp bist, das überrascht mich jetzt natürlich nicht. Ich bin, das macht mir jetzt klar, dass ich auch so ein Typus bin. Und zwar, ich muss schreiben, um etwas zu begreifen. Ich denke auch nur mit Stift in der Hand. Ich kann mich auf nichts konzentrieren. Gib mir einen Stift in die Hand und ich bin sofort drin in dem Stoff.
Ich drehe gerade einen Stift in meine Hand, nur damit ich dir zuhöre. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber nur damit ich dir überhaupt zuhören kann, muss ich mit was rumspielen. Ja,
ja. Ja, ja, ja. Ich habe auch früher in der Schule immer ganz viel rumgekritzelt, weil das auch meine Konzentrationsfähigkeit, also ich war immer abgelenkt und ich war immer woanders bei den Gedanken in der Schule. Aber mit dem Stift in der Hand war es doch wahrscheinlicher, dass ich irgendetwas mitkriege von dem, was die Lehrerin sagt.
Die nächste Frage kommt auch von Martina. Und geht an dich. Mich würde interessieren, wie gut sich deine beiden Bücher verkauft haben. Ich kenne mich zwar nicht mit Verkaufszahlen aus, aber in welcher Dimension bewegst du dich da etwa?
Ich kenne mich auch nicht
sagen,
mit Verkaufszahlen
sagen Autorinnen aus. Sowas überhaupt?
Nein, ich habe noch nie gehört, dass das irgendjemand gesagt hat. Deswegen werde ich mich auch hüten, die Erste zu sein, die das Geheimnis lüftet.
Ist sie nicht, aber ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie hoch die erste Auflage war. Ich weiß nur, dass mein erstes Buch jetzt in der vierten Auflage ist. Mhm. Das heißt, es hat sich recht gut verkauft. Ich weiß, dass es sich ziemlich gut verkauft hat. Und das zweite Buch hat sich gar nicht gut verkauft. Mehr kann ich nicht sagen.
Ich hatte mal einen Autor zu Gast in einer Radiosendung in Frankfurt, war das, als ich da beim Hessischen Rundfunk gesendet habe. Da hatte ich einen Autor zu Gast, der hat einen sehr, sehr schönen Roman geschrieben. So ein, wie nennt man das denn? Ich weiß, so ein Coming-of-Age-Ding war das irgendwie. Spielte in Berlin, so ein Typ, der, ja. Und den habe ich auch gefragt, wie viel verkauft man denn da eigentlich so? Und der hat total ehrlich, das fand ich total schön, der hat total ehrlich geantwortet, meinte, ah ja, oder ich habe irgendwie gefragt, kann man davon leben? Und er meinte, nein, also davon haben wir jetzt 130 Stück verkauft oder sowas, das ist, da kann man natürlich nicht von leben und so. Und irgendwer meinte hinterher, also ich habe noch nie gehört, dass ein Autor so ehrlich zugegeben hat, dass er nichts verkauft hat. Weil anscheinend die Buchbranche scheint auch so ein Ding zu sein, wo sie ja gerne sich ein bisschen aufplustern und so tun, also wie nennt man das, wenn jemand so tut, also Scharlatanerie,
prahlen.
Genau. Ja, prahlen, so ein bisschen wie in den Massenmedien auch. Ja, unsere Quote war so und so, wie habt ihr die denn gemessen? Ja, mit einem Gerät, wo einer davor sitzt, der gleichzeitig 9 Leute sein kann, wenn er da Bock drauf hat. Fernsehquoten.
Ja, also ja.
Freundin, also ich kannte mal gleichzeitig 3 Leute, die so ein Quotenmessgerät hatten. Und eine meiner besten Freundinnen, die hatte das sehr, sehr lange. Und ich habe mal für eine Fernsehsendung für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg moderiert vor 2002 war das. 1 oder 2, also 20 Jahre her fast. Die lief dienstags abends um, ich glaube, 21.45 Uhr oder 22.15 Uhr auf dem schlechtesten Sendeplatz. Lief die. Also wirklich schlechte Sendung. Das haben halt einfach so, war ein bisschen Geld übrig, komm, lass die Bescheuerten da mal ein bisschen ihre Show produzieren, die senden wir, dann gucken wir mal. Und dann habe ich halt immer die Freundin von mir angerufen, die lebte in Hessen, und habe gesagt, hier, Dienstagabend, 21.45 Uhr, mach mal Quote bitte. Und dann hat die an ihrem GFK, hat die ihre Glotze eingeschaltet, vielleicht hat sie sich sogar angeguckt, und hat dem Gerät gesagt, dass 9 Leute vor dem Fernseher sitzen, also eine ganze große Familie oder Freunde oder irgendwie sowas. Was dazu geführt hat, dass immer, wenn dann 2 Tage später oder sowas die Redakteurin mit der Quote kam, sie immer ganz erstaunt war, wie viele Leute in Westdeutschland zugeguckt haben. Also unglaublich hohe Zuschauerzahlen in Westdeutschland. Das fand ich sehr schön. Ja. Ganze komische Voodoo.
Ja, super. Ja. Aber weißt du, was ich noch geil finde? Es gibt nämlich eine ganz große Diskrepanz zwischen wie viele Bücher werden verkauft und wie viele Bücher von den Verkauften werden dann tatsächlich gelesen.
Das ist ja so.
Denn oft hast du so ein Phänomen, ein Buch ist in aller Munde, wichtigstes Buch des letzten Jahrzehnts, sagt halt irgendjemand, der eine große Medienmacht hat, alle kaufen sich dieses Buch, das Buch erweist sich nach Seite 20 als absolut unlesbar und niemand liest das Ding zu Ende, aber alle haben's.
Mhm. Ja, das ist ist wie bei Podcasts. Ja, ich meine, wir haben 1 Million Hörer und so, ich denke, schön, dass ihr die habt, ja. Und dann guckst du halt so, was die für Zahlen ausweisen, und dann so, bei Spotify kann man ja ein bisschen genauere Zahlen sich angucken. Ich sehe ja tatsächlich nur, wie oft diese Sendung hier runtergeladen worden ist. Bei Spotify kann man sich dann angucken, wie viele Leute haben sie gestartet, wie viele Leute haben länger als 1 Minute zugehört, und wie viel Prozent der Hörerschaft haben bis zum Ende zugehört und sowas.
Aber kannst du das auch für andere sehen oder nur für deine eigenen
Formate? Das kann ich nur für meine eigenen Formate sehen.
Ich wollte gerade sagen.
Ich unterstelle es, natürlich ist es eine böse Unterstellung, ich unterstelle mal den Produzenten und Produzentinnen, die insbesondere auch davon leben, dass sie Werbung verkaufen, dass sie immer nur mit den Zahlen operieren, die heißen, wie viele Leute haben einmal auf Start gedrückt.
Ja.
Ja, und das sind halt dann immer eine um, ich kann das mal aktuell, warte mal, ich gucke das jetzt mal aktuell nach, ich versuche das mal schnell. Eigentlich müsste ich hier sogar eingeloggt sein, anscheinend nicht. Warte mal, guck mal, doch da, your dashboard. Wir nehmen mal, hier, Das ist ja egal. Also ich bin auf Spotify mit 2 Produktionen. Nee, mit 3 Produktionen, aber das ist hörerzahlentechnisch ist das nicht der Rede wert, was da passiert. Es gibt halt Starts, also Starts. Ja, measured when a Spotify user listens to 0 seconds or more. Ja, so. Mhm. Kurz angemacht. Dann gibt's Streams. Measures when a Spotify user listens to 60 seconds or more. Und das sind schon also Starts 362, Streams 298. Das heißt, da haben schon, wie viel sind das? 60, 65, 64 Leute haben, also, was sind denn 64, was ist denn das dann? Für 20% der Hörerschaft haben weniger als eine Minute zugehört. Und dann gibt's Listeners, the number of unique Spotify users who started an episode. Also, das sind dann nur noch 214. Und ich verwette ich verwette meinen Arsch da drauf, dass alle, die Werbung machen, nur diese Startszahl sagen, weil das fast das doppelt so groß ist wie die kleinste, die realistischste oder die konservativste Zahl in dem Ding. Und ich vermute mal, dass das im Buchmarkt genauso ist, dass es im Zeitungsmarkt ist das auch so und bei allen anderen Massenmedien auch, weil diese Voodoo-Zahlen, die da ermittelt werden, die funktionieren nur, weil jeder daran glaubt.
Ja.
Das ist eigentlich der Witz an der Sache.
Ja, genau. Also,
ja. So, Paul fragt, was ist schlimmer, zu viel oder zu wenig Salz im Nudelwasser?
Really, Paul? Really? Wenn du zu viel Salz reintust, kannst du das nicht mehr rauskriegen. Wenn du zu wenig Salz hast, kannst du immer noch nachsalzen.
Ich weiß überhaupt nicht, also geht das zu viel Salz ins Nudelwasser? Ich weiß gar nicht, nimmt die Nudel so viel Salz auf? Also
nee, eigentlich nicht. Nein, nein, du hast vollkommen recht. Das Salz im Nudelwasser ist eigentlich komplett egal, ob du da viel reinkippst oder wenig, weil die Nudel tatsächlich nicht so viel Salz aufnimmt.
Eben. Also es ist halt darum, ist es ja so wichtig.
Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist das Salz in der Soße. Und da ist richtig nicht scheiße, wenn du da zu viel reintust.
Ich mahne zur Vorsicht, in das Nudelwasser muss sehr viel Salz rein. Einer der größten Fehler der deutschen Küche ist, so einen Teelöffel Salz ins Nudelwasser zu machen, weil dann kannst du auch gar kein Salz dran machen. Die Nudel hat einen Eigengeschmack. Und diesen Eigengeschmack, den holst du erst raus, wenn du wenn dein Nudelwasser so salzig ist wie Meerwasser.
Ja. Ja,
also,
genau.
Das heißt, du kannst wirklich, ich mach so für einen Liter, also so auf 1 Liter Nudelwasser hau ich einen Esslöffel Salz da rein. Und das ist halt richtig fies salzig, also wirklich wie Meerwasser. Und dann hat auf einmal die Nudel auch einen Eigengeschmack. Und dann ist auf einmal auch wichtig, was für Nudeln du kaufst. Das ist total...
Form die haben?
Nee, Form, vor allen Dingen welcher Hersteller auch. Diese, weißt du, wenn du jetzt so Ja-Nudeln kaufen gehst oder sowas, die schmecken halt scheiße. Und Barilla schmeckt halt auch nicht gut. Das gibt gute Nudeln und es gibt schlechte Nudeln. Und das merkst du erst, wenn du viel Salz ans Wasser machst. Das habe ich gelernt in einem Buch, in einem eines der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe. Das heißt Hitze von Bill Buford.
Ja, kenne ich. Das ist so gezeichnet, gell?
Nee.
Und?
Nee, das ist ein Typ, der hat früher beim New Yorker oder bei der New York Times gearbeitet.
Nee, dann kenne ich es nicht. Hab's verwechselt.
Und hat das, ich empfehle das dringend zu lesen. Ist aus den 90er Jahren, glaube ich, oder? 90er Jahre oder Jahrtausendwende oder so. Der war halt festangestellter Redakteur, erfolgreich alles tralala und hat auf einer, so geht die Legende, hat auf einer Party, irgendeinen Sternekoch oder so kennengelernt und hat gesagt, ach Mensch, ich will mal einen Artikel schreiben, kann ich bei dir mal irgendwie 2 Wochen Praktikum machen? Dann hat er gesagt, ja klar, kannst du machen. Dann hat er bei einem Praktikum angefangen, hat seinen Job gekündigt und ist ein Jahr da geblieben. Und danach ist er nach Italien und hat, was hat er da gelernt? Ein Schweinschlachten gelernt und verarbeiten und so. Und da, völlig aberwitziges Buch. Also der Typ ist halt völlig von der Bahn abgekommen und ist aber ein glücklicherer Mensch geworden dadurch. Und da war das halt drin mit dem Nudelwasser. Und seit ich das mache, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da war auch einer drin, da hat er dann eben irgend so ein Italiener, der eben auch sagt, wenn du Nudeln isst, dann ist die Nudel ist das Essen und die Soße ist nur das Gewürz. Und wir benutzen das ja so, dass ja im Grunde wir die Nudeln in Soße ertränken. Ne? Marcel wüsste gerne, was ist ein Lackmustest und würdet ihr ihn bestehen?
Lackmustest. Voll peinlich, ich weiß es nicht. Ich echt wusste nicht? Das mal.
Ich ja. weiß es, ich kann es dir erklären, wenn du magst. Also ich will ja nicht mansplainen irgendwie.
Ich kenne das nur im übertragenen Sinne. So, das ist der Lackmustest, wenn du rausfinden willst, ob er ein echt guter Freund ist. So, dann kannst du halt irgendwas machen, einen psychologischen Test. Aber ich kenne es nicht.
Es gibt ein Lackmuspapier, das ist ein Papierstreifen, den kannst du in Flüssigkeiten halten und kannst daran
den pH-Wert. Also wie diese Pipi, Urinstreifen.
Ja, nee, das ist, glaube ich, wieder was anderes. Da geht's um Zucker. Das kannst du den pH-Wert von Flüssigkeiten dran ablesen. Warum der Lackmustest jetzt ausgerechnet irgendwie in der Soziologie angewandt wird, verstehe ich nicht.
Ja, nicht in der Soziologie,
oder im Sozialen.
In der Bravo-Girl-Psychologie.
Ja, keine Ahnung, aber das hast du ja total auf. Ja, das ist jetzt der Lackmustest für die deutsche Demokratie.
Ja, ja, genau, so. Genau sowas.
Ist sie sauer oder ist sie basisch? Also was wollt ihr von mir? Das ist halt auch so.
Basisch-Demokratie.
Ja, das ist halt auch wieder so journalesisch, weißt du? So Journalisten können ja nicht normale Sprache, die müssen ja immer irgendwie in der Main-Metropole die Börsenberichterstattung machen und können das nicht in Frankfurt, weil sie ja vor drei Sätzen schon mal Frankfurt gesagt haben. Und dann kommt halt auch so, das ist der Lackmustest. Das ist kein Lackmustest. Manchmal frage ich mich wirklich, also, da wenden wir es wieder. Janko fragt, heute Abend wird Alexandras Lesung in Mainz gewesen sein. Dienstag, 16. Januar 2018. Wie war sie und warum? Welcher mitgebrachte Bühnenschmuck ist in Erinnerung geblieben? Gab es Eulen?
Ja, also tatsächlich kann ich mich an diese Lesung sehr gut erinnern. Sie fand nämlich zwischen Grabsteinen statt. Oh, das war total geil. So im Landesmuseum Mainz und unten, das sind halt so römische Grabplatten aufgestellt. Und zwischen diesen Grabplatten fand die Lesung statt. Und ich kann mich noch erinnern, dass es ziemlich voll war im Saal und dass in der allerletzten Sekunde, so literally 10 Minuten vor Lesungsschluss, noch ein langhaariger
Bombenleger.
Wikingerartiger Mensch mit einer großen Ananas in den Raum stürmte. Und mir sich da reichte wie das olympische Feuer.
Haltet die Maschinen an! Ich habe eine Ananas!
Genau so war's. Und das war wirklich ein absoluter Höhepunkt in meiner Lesungskarriere. Das war richtig gut.
Philipp fragt, sind Frauenparkplätze sexistisch? Und wenn ja, sexistisch gegenüber Frauen? Ist Männer, vermutlich wollte er schreiben, oder Männern?
Diese Frage kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich habe Frauenparkplätze nie verstanden und mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir diese Frage, warum es die gibt, auch gar nicht gestellt.
Sind Frauenparkplätze sexistisch? Ist das? Nee, die sind eben nicht sexistisch, sondern
diese antisexistisch.
Ist eine Antwort auf das Problem oder der Versuch, mit dem Problem umzugehen, dass in Parkhäusern und Tiefgaragen in dunklen Ecken gelegentlich mal Frauen überfallen werden. Und darum packt man diese Parkplätze etwas dichter an die Ausgänge.
Ja, stimmt,
oder an,
natürlich.
Also das ist. Ist jetzt eine dämliche Frage, ehrlich gesagt. Sind Frauenparkplätze sexistisch? Das ist wieder so, da will der Philipp, der Philipp will da irgendwie so pseudo-originell, ist das, weißt du? Ist das sexistisch? Rassismus gegen Weiße?
Ja, es gibt ja, wohl, genau.
Es gibt exakt. Wohl, ne, Rassismus gegen Weiße gibt's ja sehr wohl. Fahr mal nach Südafrika oder weiß der Geil. Ja, ja. Wo sind wir hier in Südafrika oder was?
So eine Schlaumeierei, weil man es nicht erkennt, dass irgendwelche gesellschaftlichen Missstände kritisiert werden.
Schlimm ist das, wirklich. Naja, wir kriegen euch alle. Daniel fragt, ich bin gerade mit Wochendämmerung auf den Ohren und Augen auf dem Handy, HVV-Fahrkartenkauf, zur U-Bahn gelaufen. Als ich kurz den Blick nach oben richtete, stürmte bereits ein Hund, Schäfer und Größe, Rasse, keine Ahnung, bellend auf mich zu und war circa 15 Meter entfernt. Die Frage ist schon viel zu lang. Hinter ihm lief eine junge Frau und schrie nur, spielen, spielen. Das war schon wieder. Spielen. Oh Gott, Zombie-Apokalypse. Ich blieb stehen, aber eher vor Schreck als kontrolliert und der Hund sprang an mir hoch. Weiter passierte nichts. Ich schüttelte den Kopf in Richtung Frau und ging weiter. Ich bin ein friedliebendes Wesen, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt sich fühlt sich Hund aus Schutzreflex treten und Frauchen anschreien auch menschlich an. Wie schätzt die Vrindheit diese Situation ein und ist euch schon einmal Ähnliches passiert? Mich hat noch nie ein fremder Hund angesprungen.
Mich hat noch nie ein fremder Hund, also auf jeden Fall nicht so, dass ich das als Angriff gedeutet hätte.
Ja.
Oder dass ich mich furchtbar erschreckt hätte. Das ist mir noch nicht passiert.
Nee, bei mir auch nicht. Also es kommt gelegentlich vor, dass Hunde anfangen zu kläffen oder sowas. Und dann weise ich, also ich fordere dann nicht die Besitzer des Hundes auf, den Hund zurückzuholen, sondern ich weise sie an, das zu tun. Und das in der Regel in einem Tonfall. Ich überlege gerade, das ist eigentlich immer in einem Tonfall, in dem sie mir meinen Anweisungen Folge leisten. Also dass ein Hund an mir hochgesprungen wäre, ist noch nicht passiert. Also ich misstraue Hunden grundsätzlich. Von daher ist, wenn so ein Hund irgendwie so mehr oder weniger unbeobachtet oder unbeaufsichtigt rumläuft, habe ich sowieso schon immer einen Schlüssel in der Hand. So zwischen den Fingern so raus, ne, was Frauen auch machen, wenn sie abends nach Hause gehen. Von daher, keine Ahnung, ob ich ihn tatsächlich dann den Schlüssel reinrammen würde irgendwo, wenn er an mir hochspringt. Aber könnte gut sein, weil ich denen misstraue. Und ich habe auch die Besitzer dieses Hundes nicht gefragt, ob der spielen will oder was er will, sondern ich habe gesagt, leihen deinen Hund an, Arschloch. Wir sind hier nämlich im Stadtgebiet, hier ist Leinenzwang.
Ja.
Ich auch oft genug denke, so, was ist das hier? Warum? Ihr wisst doch ganz genau, dass Leinenzwang ist. Was soll das? Mir ist egal, ob deine scheiß Töle spielen will oder nicht, du hast Leinenzwang.
Ja, so ist es. Ich finde es überhaupt asozial, in der Stadt einen Hund zu halten. Also
ich
klar,
wenn
man ein Haus hat mit Garten, wo der Hund halt frei rumlaufen kann, dann ist das in Ordnung. Aber das, weißt du, wenn Leute in so engen Wohnungen große Hunde halten, das finde ich absolute Tierquälerei.
Ja, vermutlich. Ich kann es nicht.
Also
beurteilen.
Anders, wenn das solche Züchtungen sind, diese kleinen Kläffer, weißt du, die sind ja dafür gemacht. Die sind ja.
Okay, ja, das stimmt. Aber mir kommt das immer so ein bisschen komisch vor, so Budenhunde. Aber die scheinen nicht unglücklich zu sein, habe ich immer so das Gefühl. Wenn
Budenhund? Du meinst so ein angeketteter?
Nee, so ein Hund halt, den so Leute in ihren Zwei-Zimmer-Wohnungen haben, so Pudel, Dackel, sowas, weißt du, so die Größe. Ich weiß es nicht. Ich denke auch oft, also ist das gut für die? Ist das schlecht für die? Vielleicht ist es ihnen auch egal. Also was ich halt, glaube ich, total scheiße finden würde, so als Hund ist, dass ich nicht so rumrennen kann in der Stadt.
Ja.
Aber mich fragt.
Ja, weil der Hund, der hat ja großen Bewegungsdrang. Das merkst du, wenn du mit dem Hund so richtig in die Natur rausgehst. Ja. Der galoppiert da wie so ein Pferd über Wald und Wiesen. Und also die haben richtig Spaß auch an der Bewegung. Mhm.
Also ich weiß es aber nicht. Ich fände ja auch irgendwie, manchmal denke ich ja auch, dass ich einen Hund ganz nett fände. Aber
ja, ich will auch einen. Ich hatte mal einen und das war toll und ich will wieder einen.
Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da ist halt ein Hund auch irgendwie ein bisschen.
Ja.
Na, eigentlich habe ich eine 2,5-Zimmer-Wohnung, aber das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Ja. Der Kai wüsste gerne, warum gibt's im Flugzeug zwar Schwimmwesten, aber keine Fallschirme?
Weil es wahrscheinlicher ist, über dem Wasser abzustürzen. Oder meint er, dass man erst mit dem Fallschirm in das Wasser fallen sollte?
Weil das, was Kai sich vorstellt, gibt's nur in Filmen. Dass irgendwie am Flugzeug irgendwie das Dach aufreißt und Menschen rausgeschleudert werden. Sowas passiert in Filmen, sowas passiert halt nicht. Flugzeuge stürzen ab oder notlanden oder notwassern. Warum Fallschirme? Springen Sie schnell alle raus, wir werden in 10 Minuten abstürzen. Springt doch eh keiner. Schönes Bild. Das ist sowieso sowas, ich möchte mal echt gerne wissen, was wir alles für Realitätsvorstellungen haben, die eigentlich nur im Fernsehen vorkommen oder im Kino.
Oh ja. Ja, zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist so der FBI-Agent, der seine ganze Wand voll hat.
Mit Fotos
mit so
und
Fotos,
so bunten
die
Schnüren.
Dann mit so Fäden.
Ja, oder überhaupt, die ganzen, also wenn du das Fernsehen anmachst, es ist ja ständig, also läuft irgendein mittelmäßiger Krimi, wo jemand stirbt. Es gibt ja praktisch keine Krimis, wo nicht eine Leiche irgendeine Rolle spielt. Du musst, und man hat ja dann echt, wenn man nicht wenigstens ab und zu mal eine seriöse Zeitung lesen würde, würde man ja wirklich denken, dass da draußen Mord und Totschlag herrscht.
Ja, klar.
Robert fragt, jeder halbwegs vernunftbegabte Mensch lehnt die Todesstrafe wohl ab. Wie sieht es aber mit den Todesurteilen der Nürnberger Prozesse aus?
Weiß ich nicht.
Man kommt da in so ein Dilemma. Also es ist ja, wer zum Beispiel nicht zum Tode verurteilt wurde, war Rudolf Hess. Der hat bis zu seinem Lebensende in Spandau gesessen. Und ist halt zu einer Ikone der Rechtsextremen geworden. Und dieses Gefängnis ist zu einer Pilgerstätte der Rechtsextremen geworden.
Tatsächlich, weil ich hätte jetzt gesagt, okay, haltet das Arschloch am Leben, solange es geht, weil das ist dann vielleicht die bessere Strafe.
Klar, man macht sich natürlich mit denen gemein, wenn man sie tötet, ja. Und ich weiß vor allen Dingen auch nicht, wann ist unser Strafgesetzbuch geschrieben worden, beziehungsweise wann ist, nee, ich glaube, die Todesstrafe, es ist keine Todesstrafe, gibt, steht sogar im Grundgesetz, ne? 1949 ist es entstanden. Das Argument oder die guten Argumente gegen eine Todesstrafe sind vermutlich jünger als die Todesstrafen der Nürnberger Prozesse. Oder zumindest die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Argumente gegen die Todesstrafe. Also du siehst ja heutzutage auch immer noch, insbesondere rechts außen, insbesondere in Ostdeutschland, Todesstrafe für Kinderschänder und sowas auf den Autos kleben und so. Das gibt's halt auch heute noch, dass Leute, aber das sind halt auch diese ganzen Fleischmützen, die verstehen auch überhaupt nicht, was sie da fordern und was Todesstrafe bedeutet. Also in so einer Rechtsordnung wie unserer, die eben nicht auf Rache basiert. Und das ist dann vielleicht auch der Knackpunkt, der Lackmustest, dass die Nürnberger Prozesse, da ging es, glaube ich, nicht um die Art von Strafe, die wir heute haben, die ja im Grunde eine Wiedereingliederung in die Zivilgesellschaft zur Folge haben soll, dass es nicht funktioniert oder oft nicht funktioniert, steht auf einem anderen Blatt, sondern die Nürnberger Prozesse, das war ja Rachejustiz. Da ging es ja tatsächlich darum, sich zu rächen an den Leute
dafür.
Genau,
und um auch ein ganz klares Signal auszusenden. Das hatte ja eine klare Botschaft und das musste so drastisch sein, weil alles, was davor war, so unglaublich krass war.
Ja, und wenn du, also das stärkere Signal wäre wahrscheinlich nur gewesen, wenn Rudolf Hess regelmäßig an den Eiern aufgehangen worden wäre in aller Öffentlichkeit oder sowas, weißt du? Dass da noch eine Demütigung obendrauf oder irgendwie sowas. Aber auch das ist ja dann wiederum derart unmenschlich, das kannst du halt auch nicht machen. Und wenn deine Justiz eine Rachejustiz ist, dann ist die Todesstrafe das Humanste, was du dem Verurteilten zuteilwerden lassen kannst. Ja, ansonsten würdest du ihn an den Pranger stellen und mit dem Schandkragen durch die Stadt treiben und sowas. Und das ist halt, das ist halt eine richtige Entmenschlichung. Wenn du aber sagst, ich belege dich mit der Todesstrafe, dann hast du ihn nicht entmenschlicht vorher. Dann hast du nur gesagt.
Voll der Gnadenschuss ist das.
Sozusagen. Dann hast du halt nur gesagt, wir halten dich für nicht fähig, an der Menschheit teilzunehmen. Mhm. Aber du hast nicht gesagt, du bist kein Mensch. Vielleicht ist das so ein Ding. Das wäre mal eine interessante Sendung. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich eine Sendung. Also da gibt's ja bestimmt auch sowas wie Rechtsphilosophen oder so, die sich so über sowas schon sehr, sehr schlaue Gedanken gemacht haben.
Ja.
Ja. Anna schreibt, in der Sendung vom 8. Februar 2016 erzählte Holgi, dass in seiner Nachbarschaft eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber eröffnet. Du warst neugierig, ob sich im Wohnumfeld etwas verändert hat. Hat es das? Nein. Hat es nicht. Es hat sich sogar so wenig verändert. Also hat es nicht. Das ist eigentlich der Witz an der Sache. Mittlerweile ist diese Unterkunft auch geschlossen. Da leben keine Asylbewerber mehr. Das war ja damals in der 2015er Flüchtlingsgeschichte. Da haben die das hier hingebaut. Und ich habe die nicht gesehen. Also in einer Stadt wie Berlin, wir haben ja, ich weiß gar nicht, 100.000 Leute hier gehabt in Berlin. Wenn nicht sogar mehr, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe die hier nicht wahrgenommen. Also das finde ich nach wie vor total faszinierend, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass hier jetzt irgendwie Horden zerlumpter, traumatisierter Menschen, also ich,
oh Gott. Ne,
ich übertreibe, Entschuldigung, ich spitze zu, hier durch die Straßen marodieren und betteln und ist nichts, überhaupt nichts. Ich habe die auch, die sind auch S-Bahn gefahren und sowas. Und du hast gelegentlich mal in, zumindest bildet man sich das dann so ein, gelegentlich mal im Straßenland und im öffentlichen Personennahverkehr hast du mal so Leute gesehen, wo du gedacht hast, der sieht aus wie so, ne, irgendwo Süden, Südosten, Süd irgendwas, also Afghane. Und er macht einen eingeschüchterten Eindruck. So, der will nicht auffallen, ne? So steht halt so am Rand und guckt irgendwie auf den Boden oder sowas. Da habe ich gelegentlich mal gedacht, so, das könnte ein Flüchtling sein, aber nee. Die Berlin hat die anscheinend einfach geschluckt. Und das finde ich schon echt faszinierend, ehrlich gesagt. Also auf eine positive Weise faszinierend. Ja. Eine Frage von Lena. Ich treibe mich manchmal auf Instagram herum und bin schon öfter auf sogenannte Mommy-Daddy-Instagrammer gestoßen. Diese nennen ihren Kanal gerne nach ihrem Sprössling und posten dort öffentlich nahezu täglich Fotos von ihren Kindern. Man kann also als Fremder die gesamte Entwicklung des Kindes mitverfolgen und theoretisch auch die Fotos kopieren und abspeichern. Interessanterweise gab es doch gerade so eine Geschichte, wo so ein Pädophilenring genau das gemacht hat. Meine Frage an euch, was haltet ihr davon, eure Babys oder Kinder öffentlich in sozialen Netzwerken zu zeigen? Was meint ihr, sagen die Kinder später mal dazu? Wird es vielleicht in der Zukunft vor Gericht vermehrt Verfahren geben, in denen Kinder ihre Eltern aufgrund öffentlicher zur Schaustellung verklagen? Geil, geile Frage.
Ja, ich finde es absolut unmöglich.
Absolut, ja.
Wirklich, ich bin komplett dagegen.
Ja.
Das höchste der Gefühle finde ich, also das, was noch verständlich ist, wenn du an eine WhatsApp-Gruppe, die sich Familie nennt,
ja,
ein Foto deines Babys schickst und alle sehen es. Alle Cousinen, Omas, Tanten, Onkel und so weiter. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn es in der Familie bleibt. Aber sich über sein Kind zu profilieren und die Entwicklungsschritte des Kindes mit Foto auf Instagram hochzuladen, finde ich absolut unmöglich. Ich glaube zwar, dass es auch so etwas gibt, wie dass es sich versendet. Ja, ich meine, es wird wahrscheinlich niemand wird vor 20 Jahre zurückwühlen in irgendeinem Insta-Feed, um rauszufinden, wie du als Baby ausgesehen hast. Zumal das jetzt heutzutage nicht mehr sowas Tolles ist, wie in unserer Generation. Weißt du, wo unsere Babyfotos waren noch schwarz-weiß.
Ja,
oder mit so einer,
pass auf, was du ins Internet schreibst. Das wird bei einer Bewerbung, werden sie das alles sehen. Ist auch nicht wirklich eingetreten, der Fall.
Nein, insofern finde ich das eher übertrieben, wenn man so auf sich die Konsequenzen vorstellt. Die werden höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Ich finde das einfach vom Prinzip her falsch.
Ja.
Also einfach eine Person, die noch nicht mündig ist, die noch überhaupt nicht weiß, was mit ihr geschieht, einfach zu fotografieren. Ich finde es überhaupt frech, Leute zu fotografieren.
Das finde ich nicht. Ich sag mir immer, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, bist du in der Öffentlichkeit, dann musst du damit auch leben, dass dich jemand fotografiert und dieses Foto wiederum veröffentlicht, weil es war ja in der Öffentlichkeit. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das ist ein Kind, das du fotografierst und dann veröffentlichst. Also wenn das draußen auf der Straße rumrennt und du machst ein Foto von der Straße und da rennt ein Kind rum, okay. Ja, aber dieses, das ist ja aus einem privaten Kontext rausgeholt in die Öffentlichkeit. Das finde ich daran so eine Frechheit. Ja, und du fragst halt nicht. Und ich finde, wie gesagt, ich würde gerne viel mehr Streetfotografie machen, was nicht geht, weil der Deutsche ja gefragt werden muss, bevor man ihn fotografiert. Das nervt mich halt genauso, weil dann geh nicht raus, wenn du nicht gesehen werden willst. Das ist,
ja, und ich möchte aber noch betonen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen sich mit ihrem Baby selbst fotografieren und man sieht dann irgendwie ein Teil des Gesichts oder so ein bisschen den Kopf oder ein Füßchen oder ein Händchen, keine Ahnung, also so, dass es einfach nur ein Symbolbild ist, dass andere sagen will, guck mal, ich bin eine glückliche Mama oder ein glücklicher Papa, ja, das ist vollkommen in Ordnung, aber so dieses sich selbst profilieren und jeden Tag und auch noch Profit aus seinem Baby schlagen, indem man noch irgendwelche süßen Babysachen bastelt und die zum Verkauf anbietet und das finde ich einfach so bäh.
Nee, komm, menschlich finde ich das
abscheulich.
Ja. Roland fragt, welchen Namen, glaubt ihr, hätten euch eure Eltern gegeben, wenn ihr im anderen Geschlecht geboren wärt? Ich glaube das nicht, ich weiß das sogar.
Helga?
Nee, Kirsten.
Ey! Ernst?
Ja!
Kirsten, Kerstin und Christin. Es gab eine
ganz
Klasse bei uns.
Ganz schlimme Sache, ja. Ja, ist wie Katrin mit TH und H. Also ich kenne mehrere Katrins mit TH. Meine Frau heißt Katrin ohne H. Meine Co-Moderatorin heißt Katja. Die Kollegin, mit der ich viel zu tun habe wegen der Bücher, heißt Karin. Ich werde irre.
Und dann auch noch mit C und mit K. So gibt's auch
noch. Tatsächlich haben wir eine Katrin ohne H, aber mit C in der Redaktion.
Oh Gott.
Ja, aber nee. Du weißt das nicht?
Doch, ich weiß das, weil ich die Philosophie der Namensgebung meiner Eltern sehr gut kenne. Und denen war das immer wichtig, dass alle ihre Kinder Namen haben, die international komplett unbedenklich sind und verständlich.
Mhm.
Also Alexandra haben die mich genannt, weil die gesagt haben, das ist ein klassischer Name. Egal, wo du hingehst, diesen Namen kennt man überall und der klingt nirgendwo irgendwie komisch. Kannst nach Amerika auswandern, nach Deutschland auswandern. Also es wurde in Polen wurde immer so auf die Auswanderung geplant. Und deswegen habe ich auch keinen typisch polnischen Namen wie Kinga bekommen.
What?
Oder Kinga ist ein sehr
nie gehört.
Ja, ist ein sehr beliebter Name oder Jagoda oder sowas.
Ja,
das heißt das Blaubeere.
Echt?
Und, ja, also wahrscheinlich, wenn ich ein Mann geworden wäre, ein Junge geworden wäre, hätten sie mich tatsächlich Alexander genannt.
Ah.
Und ich bin aber immer noch da, also ich habe eigentlich noch nie darüber nachgedacht. Ich nehme denen immer noch übel, dass sie mich nicht Salome genannt haben, weil das stand auf ihrer Namensliste. Es gibt so ein Foto, wo ich als Baby liege und neben mir die Namensliste und da war der Name Salome. Aber wahrscheinlich ist das gut so, weil mich dann die Kinder Salami geschimpft hätten in der Schule.
Salami Tabor. Der zweite Teil von Rolands Frage lautet, wenn ihr irgendwann eine Band gegründet hättet, wie hättet ihr sie jeweils genannt und welchen bereits vergebenen Bandnamen findet ihr wirklich gut?
Also ich muss mir nicht vorstellen, wie es ist, eine Band zu haben. Ich hatte ja eine Band.
Oh.
Ich war mit 16, 17 Jahren habe ich in einer Band gespielt und die hieß Abseits.
Aha.
Es war eine Punkband.
Mhm.
Und habe ich das schon mal erzählt? Erstes
nee.
Konzert in der Hörbehindertenschule. Es war nicht nur das erste Konzert, es war auch das letzte Konzert übrigens.
Ach, super.
Ja, und und welche Bandnamen mir gut gefallen, das ist, ich habe immer sehr gerne gezeichnet und zwar Bandlogos.
Ja.
Und also nicht selbst ausgedacht,
Metallica.
Sondern die es schon, ja genau sowas. Und da mochte ich immer solche formschönen Sachen, also zum Beispiel Smashing Pumpkins finde ich super geil, weil das wunderbar aussieht. Die Buchstaben, die in Smashing Pumpkins drin sind, die lassen sich wunderbar ausschmücken und das sieht einfach gut aus. Und auch der Font, in dem das alles gemacht ist, gefällt mir sehr. Auch Nirvana funktioniert wahnsinnig gut. Das hat einfach sofort wieder, das hat so einen großen Wiedererkennungswert.
Aha.
Und dann mag ich auch noch so Bands, die irgendwelche Orte
evozieren.
Evozieren, wie zum Beispiel Beach House, das ist eine Band, die ich sehr mag, oder früher At the Drive-In, da stelle ich mir gleich diese Unorte vor, weißt du, diese unbestimmten Orte, wo man auf der Durchreise halt immer ist oder so eine bestimmte Stimmung aufkommt, sowas mag ich.
Gibt's bei mir überhaupt nicht sowas. Das ist das einzige Mal, dass ich mir Gedanken über Bandnamen gemacht habe. War, als ich mit meinem Freund Boris irgendwo, ich glaube, wir haben ganz fürchterlich was gekifft gehabt damals, uns Heavy-Metal-Bandnamen ausgedacht haben und die hießen dann irgendwie so Enelög Mödem oder Köscher Autopsy, also immer mit so Rockdots, weißt du, und möglichst irgendwie absurde Sachen, die nichts miteinander zu tun haben oder so. Das ist das Einzige, wo ich da jemals einen Gedanken dran verloren habe und welchen Bandnamen ich gut finde, ist mir eigentlich egal. Ich, also Nee.
Bist halt nicht so gestimmt.
Nee, überhaupt nicht. Also es kommt, ich finde ein paar Bands gut, aber da ist mir eigentlich egal, wie die heißen. Also wenn Orbital jetzt, keine Ahnung, At the Drive-In heißen würden, fände ich die halt trotzdem geil. Also das ist irgendwie nicht, ja. Nee. Überhaupt ist mir, ich weiß überhaupt nicht, was soll denn das? Der Robert wüsste gerne. Wie verwendet ihr das iPad? Hoch- oder Querformat?
Das iPad, das kommt ganz drauf an, was ich darauf mache.
Ne?
Das ist doch vollkommen klar.
Ja, gibt's was, was überwiegt?
Ja. Ja. Also.
Jan wüsste gerne. Warum wohnt ihr in den Städten, in denen ihr wohnt? Wo würdet ihr gerne wohnen?
Also, ich wohne aus privaten Gründen.
Aus Prinzip.
Da, wo ich wohne. Also auf jeden Fall nicht von Berufswegen. Ich bin ja nicht von Berufswegen hingezogen. Aber ich fand es hier von Anfang an schön, weil die Stadt hatte alles, was mir wichtig ist.
Augsburg.
Ja, genau. Mhm. Sie ist grün, sie hat Zwiebeltürme, die Architektur ist geil, Renaissance-Architektur mit Pastellfarben, das tut meiner Seele einfach gut.
Mhm.
Und es ist nicht so protzig wie München, aber auch nicht so öde, dass absolut gar nichts los wäre. Und diese Mischung gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und wo ich gerne wohnen würde, also wenn ich es mir wirklich...
Private Gründe heißt, die Liebe hat dich dahin geführt.
Ja,
oder sowas.
Genau. Okay. Aber das sage ich, ich hasse diesen Ausdruck
mit der
Liebe wegen. Ja. Ich würde sehr gerne in Meeresnähe wohnen.
Ja.
Was ich immer geil fand, ist Bremen. Die Häuser, fantastisch, ich liebe Bremen.
Auch ideale Größe.
Einfach aus vor Glück. Und das ist nicht direkt am Meer, aber es ist halt in Meeresnähe.
Ja, es hat halt diese Hanse-Anmutung und so. Warst du schon mal in Lübeck? Lübeck
leider
muss ja Lübeck muss irgendwie noch schöner sein als Bremen, aber wie Bremen. Ich war da auch noch nie. Es ist mir auch bisher immer nur erzählt worden.
Ja, ja. Und nichts gegen direkte Meeresnähe, ganz im Gegenteil. Ich liebe einfach Hafenstädte, das sind für mich absolute Sehnsuchtsorte. Ich liebe den Geruch von Meer, die Luft, die Architektur, die Leuchttürme, die Möwen, das Wasser. Also ich kann es mir einfach super gut vorstellen, an so einem Ort echt glücklich zu werden. Und wer weiß. Meine Träume neigen ja dazu, sich zu erfüllen. Vielleicht ist
ich
es ja
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, du machst ja jetzt beruflich, abgesehen von dem Einzelhandel, in dem du gelegentlich arbeitest, dein Beruf, also Schreiben, das kannst du ja eigentlich überall.
Ja, aber weißt du, das ist halt so. Ich war mein Leben lang einsam und jetzt habe ich endlich mich so ein bisschen verwurzelt irgendwo.
Ja,
und das hat Jahre gedauert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt alles zusammenzupacken und wieder woanders hinzuziehen und wieder von neuem anfangen zu müssen und wieder keinen Anschluss zu finden, das ermüdet mich.
Ja.
Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. So wie es jetzt ist, ist es echt gut.
Mhm.
Und ja, vielleicht, wenn ich alt bin und nichts mehr zu verlieren habe, dann kann ich vielleicht ans Meer.
Ja, ich wohne in Berlin, weil es die einzige Metropole Deutschlands ist. Wahrscheinlich sogar die einzige Großstadt Deutschlands. Die anderen Städte, ja, Hamburg ist auch noch eine Großstadt. Die anderen Städte sind einfach nur sehr große Städte. Also ich mag dieses Metropolenartige, dass man zwar nicht wirklich wahrnimmt, wenn man sich in Berlin bewegt, weil es doch sehr provinziell wirkt, weil Berlin ja sehr kiezbezogen ist, sehr grün ist, auch die Bebauung ist ja sehr niedrig und so. Aber es ist tatsächlich, ich bin damals hierher gezogen, ich bin ja Mitte der 90er hingezogen oder ich habe Mitte der 90er beschlossen, dass ich nach Berlin ziehe. Das heißt, ich habe noch die Nachwehen sozusagen der Wendezeit mitbekommen. Ich habe hier noch in illegalen Kellerclubs im Prenzlauer Berg gefeiert. Das kann man sich, wenn man heute durch den Prenzlauer Berg läuft, überhaupt nicht vorstellen, wie es da ausgesehen hat und was da los war und so. Und im Grunde bin ich hier hingezogen, weil mir Köln irgendwie ein bisschen zu klein war damals.
Echt?
Ja, ich habe halt in Köln gelebt, gearbeitet, hatte einen super Job, habe richtig fett viel Geld verdient, war da jedes Wochenende feiern und so. Und Berlin hat da noch eins draufgesetzt. Das war eigentlich so, ich gesagt habe, ich finde das da so abgefahren, das ist so unübersichtlich da und da ist so viel los, da will ich hin. So. Darum wohne ich in Berlin. Also es hat überhaupt keine, also es hat private Gründe, aber es ist nicht die Liebe, es ist nicht der Job, es ist gar nicht, ich bin nach Berlin gezogen, weil ich in Berlin leben wollte. Weil diese Stadt einfach so, groß und bunt und wild und die ganze Stadt war ein großer Freiraum, weißt du? Mhm. Also klar, es gab dann so West-Berlin, das war dann beschaulicher oder so, aber selbst da war irgendwie was los. Das war schon echt faszinierend damals. Und ich habe schon nichts mehr mitgekriegt. Ne? Das muss ja dann 5 Jahre vorher, also 89, 90, 91 so, da muss es hier richtig rund gegangen sein.
Ja, ja.
Wo würde ich gerne wohnen? Ich hab so ein, das ist schwer zu beantworten. Im Erdgeschoss würde ich gerne wohnen, weil ich
Ist das Schlimmste.
Naja, ich werde nicht jünger, ne? Ich werde nicht jünger und ich habe ein kaputtes Knie und ich merke, wenn ich Treppen steige, merke ich halt bei jedem Schritt mein Knie. Das ist halt so, das ist eigentlich der Witz. Ich denke viel eher darüber nach, auf welchem Stockwerk ich wohnen will, als an welchem Ort ich wohnen will. Und das aber, es ist wirklich schwer. Ich kann mir, also wenn ich in Köln bin, denke ich oft, auch in Köln würde ich es auch gut aushalten können. Weil es halt auch meine Heimatstadt ist. Aber dann denke ich halt auch wieder, naja, wenn ich schon in einer Großstadt wohne, dann kann ich auch in Berlin wohnen bleiben. In Köln würde ich halt, weil die Menschen da doch, ich mag die Herzlichkeit der Kölner. Ich mag, dass es näher an allem dran ist, weil hier bist du, Berlin liegt am Arsch der Welt. Ja. Das ist so ein bisschen problematisch. Es ist echt schwer zu sagen. Ich finde auch, Meer finde ich toll. Ich fände aber auch, also ich war vor ein paar Jahren, waren wir in Irland. Da war ich auf einer Insel, die hieß Inishmore. Mhm. Da gab's halt, ich glaube, 2 oder 3 Pubs, ein sehr gutes Restaurant und glaube sogar noch ein Restaurant. Zwei Restaurants und 3 Pubs gibt's da. Und einen Laden, wo du Souvenirs kaufen kannst und einen Laden, wo du Pullis kaufen kannst. Und da habe ich auch gedacht, so hier könnte ich alt werden.
Im Ernst?
Ja, weil da ist halt so total nichts los. Das ist, ja, ich brauche doch nicht mehr als ein Pub im Hafen. Mehr brauche ich nicht.
Ich weiß nicht, also ich liebe Irland ja auch und ich bin da sehr, sehr gern und schätze auch die Einsamkeit und diese Menschenverlassenheit, aber ich schätze das, weil das nie länger als 2, 3 Wochen geht. Und ich glaube, wenn ich dauerhaft diesen Mangel an Reizen hätte, ich glaube, das wird mich total runterziehen.
Könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich habe so, also mein Sehnsuchtsort ist auch eher ein Sehnsuchtszustand und ich sag das immer so im Scherz, aber ich meine das durchaus ernst, dass ich will meine Ruhe haben. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. So, und das ist vielleicht auch das, was mich dann an so gottverlassene Orte treibt. Ich find's auch irgendwo im Allgäu total toll, wo halt nichts ist, außer sozialer Kontrolle. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, aber sowas am Meer, also sowas wie Barcelona, Marseille oder so, sowas finde ich, glaube ich, auch cool. So eine echt fette Stadt, die aber direkt am Meer liegt, wo du ja beides im Grunde haben kannst.
Ja.
Also es ist echt schwer zu sagen, wo würdet ihr, also ich kann nicht genau sagen, wo ich gerne wohnen würde. Ich würde zum Beispiel auch gerne in London wohnen. Ich kenne Ecken in London, in denen würde ich auch sehr gerne wohnen. Ja.
Ich find's ja geil, dass wir jetzt nicht in dieser Zeit, aber so allgemein leben wir schon in Zeiten, wo man das Leben vieler Leute leben kann. Für eine Woche, für 2 Wochen. Ja. Und das finde ich richtig geil, dass man daran teilhaben kann, dass man testen kann, wie das wäre, aber dass man sich nicht daran binden muss, dass man immer nur ein Gefühl dafür bekommt.
Und letztlich dann aber doch Spielball der Umstände ist, in denen man im Alltag steckt.
Es ist ja sowieso immer so, ein Ort wird dich nicht glücklich machen, wenn du innen drin irgendein Problem zu beackern hast.
Ja, das sowieso nochmal, aber was ja viel schlimmer ist, finde ich, wir haben die Möglichkeit, jedes beliebige Leben zu leben, entscheiden uns dann aber letztlich doch für eine Berufsausbildung, ein Studium, ein Haus, ein Hund, eine Frau, 2 Kinder, wir streben gleichzeitig nach einem freien Leben, wie auch immer man sich das vorstellen mag, auf der einen Seite, und aber auch nach so einer Reihenhaus-Idylle, nach so einer Familien-Idylle, wie sie die Bausparkassenwerbung über Jahrzehnte präsentiert hat im Fernsehen.
Das ist halt die sichere Option und dafür entscheiden sich die meisten Menschen, was ihnen auch nicht zum Vorwurf gemacht wird.
Sind aber darin unglücklich. Ja. Ich kenne mehr Leute, die unzufrieden ein Standardleben leben, als ich Leute kenne, die unzufrieden irgendwie ständig scheitern oder nicht genug Kohle haben und darum eine Einzimmerwohnung immer noch bewohnen müssen in einem Alter, wo andere schon ein Haus gebaut haben und so. Mhm. Das ist eigentlich was ich so ein bisschen schade finde auch. Wir leben in einem Land, in dem du alles ausprobieren kannst. Ja, selbst wenn du, klar, wenn du 50 bist und arbeitslos wirst, dann wird's schwieriger oder fast unmöglich wahrscheinlich auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber wenn du so 20 bist oder so, ja, warum machst du dann nicht erstmal was, wo du Bock drauf hast? Weil wenn du mit 25 feststellst, dass es das doch nicht war, kannst du ja immer noch das Reihenhausleben leben.
Ja, das finde ich so komisch. Das Problem ist, dass Menschen in ihren 20ern sich einbilden, zumindest bei mir war es so, dass sie schon sehr alt seien. Weil ihnen die Perspektive, diese Gesamtperspektive übers Leben fehlt denen irgendwie. Die denken, oh, ich bin jetzt 23, da kann ich jetzt nicht eine neue Ausbildung anfangen. Doch, natürlich kannst du das. Du kannst auch mit 35 eine Ausbildung anfangen. Aber das checken die 20-Jährigen nicht. Die kriegen dann Panik und dann legen sie sich fest, ganz früh. Und vergessen, dass ihnen eigentlich das ganze Leben offen steht. Aber vielleicht ist es etwas, was nur meine Generation betrifft und die Generation, die danach kam, dass die das gar nicht mehr so haben, dass die vielmehr in diesem ewiger Praktikantleben feststecken, was natürlich auch sehr bitter ist.
Ja, aber sie stecken ja in diesem ewiger Praktikantleben nur deshalb fest, weil sie versuchen, Fuß zu fassen in der Branche oder dem Betrieb, in dem sie als Praktikant feststecken. Mhm. Das ist ja eigentlich das Brutale daran. Und schön wäre ja, wenn man irgendwie wenn die Vrindheit einen Weg finden würde, all diesen jungen Leuten klarzumachen, dass bis sie 30 sind, sie machen sollen, wo sie Bock drauf haben, solange sie dabei niemand anderen behindern oder gefährden oder so. Und ab 30 kann man sich das dann immer noch überlegen, außer du möchtest irgendwie in die Forschung oder sowas. So, wenn du mit 18, 19, 20 weißt, du möchtest gerne Teilchenphysikerin werden, dann mach das sofort. Mhm. Ja, weil dieses ganze Arsch-Scheiß-System da, dieses ganze Scheiß-Wissenschaftssystem, da brauchst du es gar nicht erst versuchen, einen Quereinstieg zu machen. Wenn du da mal in der Industrie gearbeitet hast, finden sie dich doof und du kriegst keine Professur mehr und was es da alles für Geschichten gibt. Ja. Die Frage ist nicht, wo willst du leben, sondern die Frage ist eigentlich, wie willst du leben, ja. Apropos, kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell, denn die Sendung ist zu Ende. Wie geht's uns denn heute?
Ja, heute geht's mir nicht so gut. Ich bin sehr enttäuscht vom Frühling dieses Jahr.
Krass!
Sehr, sehr enttäuscht und ich hoffe, er kriegt es mit.
Ja, das kriegt er mit. Also wenn diese Sendung online geht, ist das Wetter wahrscheinlich gut. Aber irgendwer, also Kader sagte, das wäre der kälteste April seit 70 Jahren gewesen oder irgendwie so.
Ja, ohne Scheiß. Es ist wirklich arschkalt. Irre, ja. Es regnet beinahe jeden Tag. Ja. Hin und wieder gibt es geiles Licht. Ich liebe das, weißt du, wenn der Himmel so noch dunkel, düster ist, so Gewitter, schwanger und aber schon die Sonne volle Kanne auf einen grünen Baum knallt und dann in so einem übernatürlichen Licht erstrahlen lässt. Ich liebe das sehr. Solche Momente hat es hin und wieder tatsächlich gegeben. Aber jetzt zum Beispiel wieder Regen. Und weißt du, am Wochenende haben wir auf einmal 26 Grad.
Aber erst am Sonntag, ne? Nicht am Samstag, wo man dann irgendwie lange aufbleiben könnte. Das ist auch total gemein. Ja, totaler Scheiß. Ja. Nee, mir geht's gut. Ich habe fürchterlich viel Arbeit im Moment. Das ist aber was, worüber ich mich sehr oft beklage. Im Moment ist es nur sehr, sehr fürchterlich viel Arbeit. Sodass ich in den letzten 3 Wochen nur einen freien Tag hatte, wo ich wirklich gar nichts gemacht, sondern nur rumgelungert habe. Entsprechend sieht meine Wohnung aus. Weißt du, es ist dann auch so, wenn du dann auch noch vergisst, ach scheiße, ich muss ja noch Wäsche waschen. Na, mache ich gleich. Und 3 Tage später wäschst du dann endlich mal. In so einem Zustand bin ich gerade. Aber es geht noch, weil es ist nicht diese Art von Stress, wo mein Auge anfängt zu zucken. Das macht's noch nicht. Von daher geht's einigermaßen. Aber was heißt einigermaßen? Ich bin eigentlich ganz zufrieden im Moment in meinem Leben. Ja. Und ich blicke, wie nennt man das denn? In freudiger Erwartung auf den Rest des Jahres. Also ich werde. Ich werde Ende Juni meine Radiosendung verlieren, da am Nachmittag, und werde dann wahrscheinlich auch, also ich habe bisher, gibt's nichts, was da gegenteilig, also es gibt im Moment keine gegenteiligen Anzeichen. Also ich werde ab dem Sommer nicht mehr Radiomoderator sein. Und ein bisschen freue ich mich darauf, was dann kommt. Weil ich bin dann halt Podcaster und da kann man ja auch ganz viele tolle Sachen mitmachen eigentlich.
Ja.
Also und ich merke halt einfach, dass ich furchtbar viel Ideen habe, was man noch machen könnte, was ich gerne noch machen würde, was für Sendungen ich und so weiter und Format und hier und da und jenes. Und ich komme da halt nicht zu, weil ich halt im Moment, ich bin halt ausgelastet im Moment. Und jetzt wird diese Auslastung wird ab Juli. Kennst du das eigentlich? Dass man statt Juli Juli sagt?
Ja, das okay. Kenne ich.
Weil neulich habe ich mit Ruth Grützbauch gesprochen, mit der ich diese Astronomie-Sendung mache, den Nachthimmel angucken. Die kannte das nicht. Das hat mich total irritiert.
Und kennst du Jänner?
Jänner, ja, ist der Januar. Ja, ja. Jänner, Heuer, Juli, Juno und Juli.
Ja.
Also ab Juli werde ich dann gezwungenermaßen zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Freiberufler sein. Also so richtig frei. So, und muss mich dann um meine Krankenversicherung selber kümmern und so. Das wird dann auch nochmal ein Abenteuer. Aber ich bin sehr gespannt darauf und ich freue mich ein bisschen drauf.
Ja, herrlich.
Also es ist schön. Change is good, hat mal jemand gesagt. Und der kommt jetzt zwangsweise auf mich zu. Und ich hoffe mal, dass wir nicht in einem Jahr sind. Ich sage, okay, ich habe ganz eine Festanstellung.
Ja, hoffentlich schreibt jemand mit und fragt dich das dann auf Twitter, dass es auch zeitnah beantwortet werden kann.
Das war die Vrindheit. Alexandra Tobor, wir sprechen uns noch. Vielen Dank.
Ciao zusammen.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.